Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, Folge 84, wenn ich mich nicht irre. Wieder Fußball, diesmal aber nicht im Ausland wie das letzte Mal beim Rüdiger Rehm in Holland, sondern hier in der Region. Wir haben Marian Petkovic zu Gast. Du wirst gleich was sagen. Zuerst sage ich aber nochmal, wie immer, seit über 5 Jahren unterstützt diesen Podcast das Autozentrum Hagelauer in Heilbronn. Und deshalb kauft eure Autos da, lasst sie da reparieren. Fahrräder gibt's da jetzt auch zum Leasen, zum Kaufen. Und eine Werkstatt haben sie auch. Also hin da, wer diesen Podcast unterstützt, gehört unterstützt. Und jetzt, Marian, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast viel zu tun, hast du gerade auch erzählt. Torwarttrainer der TSG Hoffenheim seit dieser Saison. Und unsere Gäste stellen sich am Anfang immer selber vor. Also, wer bist du? Was machst du? Wo lebst du? Erzähl mal kurz.
Ja, hallo Robert. Erstmal, ja, schön, dass es geklappt hat und ich freue mich sehr jetzt auf das Gespräch. Schön, dass wir uns auch mal wiedersehen. Ja, es sind schon ein paar Jahre her, wir sind alle ein bisschen älter geworden.
12 habe ich gerade gesehen.
12 Jahre, genau. Und ja, von dem her, ja, Marian Petkovic, 46 Jahre alt, Torwarttrainer bei der TSG. Seit diesem Sommer, davor war ich 6 Jahre in Wiesbaden Torwarttrainer. In der Zeit davor auch hier im NLZ tätig, 3 Jahre für den unteren Bereich. Und vor dieser Zeit habe ich auch noch aktiv für Eintracht Braunschweig gespielt. Und ja, die Stationen, wo dann noch davor waren, gehen wir vielleicht noch im Laufe des Gesprächs durch. Ja, verheiratet, 3 Kinder, wohnen in Sternfels im Enzkreis. Quasi hier in der Nähe, bin hier regional verwurzelt und ja, umso mehr freue ich mich, dass jetzt auch im Sommer geklappt hat mit der Stelle hier als Torwarttrainer und ja, auf die neue Herausforderung, auf die Aufgabe, hier mit der TSG erfolgreich zu sein.
Sehr schön. Und dann fangen wir wie bei allen früh an. Du bist in Brackenheim geboren, in Güglingen hast du gewohnt, zumindest als du dann damals zu uns nach Kirchhardt kamst. Wie war deine Jugend, ich nehme an, eher dörflich als städtisch geprägt dann? Viel auf dem Sportplatz oder wo hast du dich rumgetrieben?
Ja, sehr dörflich. Ich war so ein typisches Bolzplatzkind. Meine Eltern sind Gastarbeiter, als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Insofern war es ja, immer möglich, dann auf den Bolzplatz zu gehen, diese Zeit auch zu nutzen und ja, hatte die Anfänge dann auch in Güglingen beim TSV, habe da aber nur sporadisch in der Jugend Fußball gespielt, immer mal angefangen, mal aufgehört, mal im Feld, dann im Tor und dann hat sich's ja im Laufe der Jahre so entwickelt, dass ich dann eingesprungen bin in den Herrenbereich, aber das war auch so ein Notnagel, aber alles, was davor war, war eigentlich so geprägt von, ja, Ballsportarten, viel Basketball gespielt, Volleyball, Beachvolleyball im Freibad. Also alles, was mit Ball oder mit Bällen zu tun hatte, ja, habe ich irgendwie ausprobieren wollen, habe das gespielt und da war Fußball gar nicht so im Vordergrund.
Basketball viel mehr?
Basketball war mehr. Also wenn du meinst, wie häufig ich gespielt habe oder wie intensiv, doch sehr regelmäßig, auch täglich auf dem Bolzplatz. Das war so meine Leidenschaft, weil es mich einfach fasziniert hat, was dieser Sport hergibt, an auch an Speed, an Beweglichkeit, am Timing, Beinarbeit, aber auch als Teamsport war das für mich ja, von der Priorität höher angesiedelt als Fußball, ganz klar.
Warst du auch talentierter aus deiner eigenen Wahrnehmung im Basketball als im Fußball?
Definitiv. Also ich habe jetzt nicht so viele Talente gehabt, aber ich glaube, so ein Bewegungstalent habe ich gehabt für Ballsportarten. Das kam mir dann auch später, glaube ich, beim Fußball oder beim Torwartspiel noch zugute, dass ich Basketball gespielt habe in der Jugendzeit, weil es dann viele Verbindungen auch gibt. Und ich glaube, dass ich schon noch talentierter war als Basketballer. Aber ich glaube dann, ja, auf lange Sicht musste ich mich dann auch entscheiden, aufgrund des Umfangs dann auch vom Training, von den Fahrzeiten und so weiter und habe mich dann, ja, Gott sei Dank auch dann später dann für den Fußball entschieden.
Und stimmt es, also du hast ja gemeint, so mehr Notnagel, dass dann irgendwann der Trainer der ersten Herren des TSV Güglingen bei euch geklingelt hat weil es keinen Torhüter gab und du gefragt wurdest, ob du wohl nochmal aushelfen kannst?
Genau, so war's. Ja, ich habe eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt, ganz aufzuhören. Ich hatte auch keine Motivation, ehrlich gesagt. Dann hat sich der
Torhüter... Aber warst du schon da immer mal wieder?
Ja, immer mit in dem Kreis mit drin, aber auch immer so nach Lust und Laune, ja, wenn es gepasst hat mit dem Training.
Du hast
ja
noch typisch Dorf und so.
Zwei Einheiten gehabt und hast du noch vielleicht auch andere Interessen gehabt in der Zeit. Von dem her war es dann eher so ein Aushelfen, wo ich gedacht habe, okay, für eine gewisse Zeit, bis der Torhüter wieder fit ist aus der ersten Mannschaft. Mein Bruder war ja auch Torhüter zu dem Zeitpunkt. Der war aber auch nicht immer verfügbar aufgrund seines Jobs. Und dann habe ich gesagt, okay, dann helfe ich mal aus. Dann hat es irgendwie so gut funktioniert. Dass wir
das
auch
war Kreisliga A?
Kreisliga A, genau. Und dann sind wir auch Meister geworden, aufgestiegen. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, also mit wenig Aufwand, ja, hast du eigentlich gut performt. Warum soll es da nicht weitergehen?
Mhm. Ging es dann gleich zu uns nach Kirchhardt oder noch eine weitere Spielzeit in Güglingen?
Ich habe noch mal eine Spielzeit in Güglingen gespielt. Davor waren es nur ein paar Spiele. Und dann kam das Aufstiegsjahr, wo ich dann auch voll mittrainiert habe, voll dabei war und dann auch gemerkt habe, okay, das macht mir auch Spaß und ich kann mich da entwickeln und da gibt es noch keine Grenze. Und dann war auch relativ klar, weil es auch viel von außen dann herangetragen wurde, dass ich schon auch ein Talent habe, dass ich gut bin, dass ich mehr könnte.
Haben das die Güglinger gesagt oder
ja,
wer hat dir das erzählt?
Die Güglinger auch, aber dann auch Außenstehende, so ein Günther Major dann bei einem Testspiel zum Beispiel, Jürgen Stricker, wo mich mal beobachtet hat, Dirk Wengert, mit dem habe ich zusammengearbeitet in Pfaffenhofen, der hat das natürlich auch mitbekommen, dann als Trainer. Und dann ging quasi so ein bisschen so ein Wettlaufen los zwischen dem VfL Brackenheim und der SG Kirchhardt, ja, wer bekommt den Petkovic?
Und warum dann Kirchhardt?
Ja, ich glaube, das waren einfach die Gespräche dann mit Dirk und Jürgen Stricker, die haben mich dann überzeugt. Und da habe ich auch irgendwie das Gefühl gehabt, der Jürgen ist einer, der kann mich da fördern und fordern auch vor allem. Ja, gefordert hat er mich auch im Training. Da habe ich natürlich schon auch viel mitgenommen, was Trainingsfleiß, Ehrgeiz, Disziplin betrifft. Haben da sehr intensiv
trainiert. War so eine Arbeitsethik, wie der Jürgen sie hatte. Der hat uns ja schon geschliffen. So, ne?
Das Dirk stimmt.
War eher der Good Corp.
Das stimmt. Also ich konnte mich schon, also ich war schon belastbar, aber da habe ich schon auch meine Grenzen dann auch mal kennengelernt und habe mich da aber dann auch so ein bisschen schon auch hochgezogen und auch wollte einfach dann auch mehr und wollte ihm das dann auch beweisen, aber auch vor allem mir, dass noch was geht. Und hab dann auch dann gespielt nach dem Wechsel. Jürgen ist dann so ein bisschen ins zweite Glied gerutscht, hat mich da unterstützt auch, ja, was auch wichtig war, weil ich auch noch jung war und unerfahren in dem Sinne her. Und deshalb war das dann schon eine lehrreiche Zeit, aber eine intensive Zeit auch für mein Alter und für meine Erfahrung, die ich eigentlich nicht hatte davor.
Und was für Ziele hattest du dir damals so in... Also ich sag mal so, Kirchhardt war vielleicht so die erste Berührung so sanft mit dem Leistungsfußball. Also es ist was anderes als Kreisliga. Wir wollten tendenziell in die Verbandsliga eher aufsteigen als die Klasse halten. Oder mit Abstieg hat man auch nichts zu tun. Dann hat man mit Jürgen und Dirk zwei ehemalige Fußballer, die höherklassig Amateurfußball gespielt haben. In Güglingen hattest du wahrscheinlich diese Personen oder solche Personen nicht um dich rum. Also war das wahrscheinlich schon so das erste Mal leistungsorientierterer Fußball zumindest. Und was für Ziele hast du dir damals so gesteckt oder was hast du gedacht, was du erreichen kannst? Weil es klingt ja jetzt schon so, dass du wolltest da nicht mal so ein bisschen mitkicken und vielleicht so ein leichtes Taschengeld, das man in der Landesliga so ein bisschen sich dazu verdienen kann, bekommen, sondern dann schon gucken, wie weit kann es gehen.
Ja, definitiv. Ich glaube schon, der ausschlaggebende Punkt war dann schon so auch so dieses mit den Aufgaben dann auch wachsen zu können, sich entwickeln zu können, sich anpassen zu können dann für neue Aufgaben. Und das habe ich dann auch gemerkt von der Kreisliga zur Landesliga. Du hast schon gesagt, wir haben schon auch gute Kicker drin gehabt. Also da war es schon ein deutlich höheres Niveau und da habe ich mich auch erstmal anpassen müssen, ganz, ganz klar. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass es für mein Spiel, fürs Torwartspiel, dass es möglich ist, ja, wenn du gut trainierst, wenn du dranbleibst. Ja, und dann war aber da mein Gedanke nicht, okay, jetzt geht es dann direkt weiter, sondern ich war ja auch 2 Jahre in Kirchhardt und hätte es mir auch vorstellen können. Aber dann merkst du einfach, wenn du Leistung bringst, ja, dass dann einfach andere Vereine dann, so wie dann VfR Heilbronn, dann auf dich aufmerksam werden und dir ein Angebot geben, dann ja, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, was du gemacht hast. Und dann ging es dann ja auch weiter.
Und dann ging es zum VfR und das war ja dann schon 2 Klassen höher als Kirchhardt, Oberliga.
Genau. Mhm.
Am Anfang, glaube noch nicht Stammtorwart, erst in der 2. Saison so richtig. Mhm. Aber hast du da so 2 Ligen überspringen, ist ja schon auch, korrigier mich, wenn du sagst, nee, ich habe da auch 34 Spiele gemacht, erzähl keinen Quatsch, Robert. Aber so 2 Klassen höher ist ja dann schon auch nochmal eine andere Nummer als die 2 Klassen von der Kreisliga in die Landesliga, so in die Oberliga. Da spielen Ex-Profis, da verdienst du fast schon teilweise manche Jungs wie so ein zweites Gehalt dazu. Mhm. Da ist nicht nur 2x die Woche Training, alles mehr, alles intensiver. Aber da hast du keine Angst davor gehabt?
Nein, Angst
habe ich. Gab es auch Anfragen von Verbandsligisten? Vielleicht kannst du dich zurückerinnern.
Ich kann mich nicht erinnern, ob es noch andere Angebote gab. Ich kann mich nur erinnern, dass ich weiß noch ganz genau, da habe ich noch beim Durst gearbeitet und war da an meiner Abkantbank gestanden. Ich weiß noch ganz genau, da kam mal mein Meister kam und sagte, ja, Eike Immel ist am Telefon. Ne? Da war ja damals auch der Trainer. Da hat gesagt, willst du mich verarschen oder was? Eike Immel, ne? Ist nur irgendwie dann aus der Bundesliga gekannt oder als ehemaliger Fußballprofi, Torwartprofi.
Also war Nationalspieler, ne?
War Nationalspieler, genau. Und da haben wir schon gedacht, okay, was ist denn jetzt los? So ein bisschen wie im falschen Film. Ich habe dann schon gemerkt, dass der VfR schon ein ambitionierter Verein ist, ja, und da auch viele Spieler dann auch schon gespielt haben, dann mit Stefan Strehart und so weiter, die wo auch Bundesliga-Erfahrungen oder deutlich höher gespielt haben und da erstmal auch so diese Wucht so gespürt habe, okay, das ist schon ein Verein, ja, wo was geht, ja, wo was möglich ist, aber auch wo schon auch was dahinter steckt, ne? Und das habe ich dann zu spüren bekommen, erst später. Ich glaube, die Anfangszeit war sehr unbekümmert, ne? Weil ich wusste, ich bin gut drauf, ich kann da kommen. Ich wusste aber auch, dass da ein Torhüter da ist, wo Kapitän ist, wo es vielleicht ein bisschen dauert.
Aber war es wichtig, dass der Cheftrainer ein ehemaliger Torwart war? Hast du dir da dann auch noch mal mehr erhofft, als vielleicht unter einem Trainer, der früher Mittelfeldspieler war?
Definitiv, auf Perspektive auf jeden Fall. Also perspektivisch gesehen, so auf Dauer, dass du dann auch so ein paar Tipps bekommst, Ratschläge, Erfahrungsberichte auf jeden Fall. Eike hat uns ja dann auch selber noch trainiert, das Tortraining noch mitgeleitet. Da hat man natürlich schon ein bisschen was mitgenommen. Das war schon gut. Und da war es aber auch so, dass die Vorbereitung so gut lief und dann diese Entscheidung gefallen ist, okay, wer spielt jetzt? Und ich ja dann auch die ersten Spiele dann auch gleich gemacht habe. Mhm. Nur das Pech hatte, dass ich mich dann auch verletzt habe beim Spiel. Und dann quasi Olli Tuzina dazu kam und der dann auch eigentlich quasi die...
Auch Ex-Profi, glaube ich.
Ex-Profi, ne? Genau, in Ulm gespielt hat. Dann danach auch hier wieder in Hoffenheim gespielt hat, wo ich dann auch dazu kam. Haben uns wieder getroffen. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, okay, das ist doch nicht so einfach. Ja, du bist jetzt verletzt, denkst eigentlich, okay, du bist ein guter Keeper, kommst zurück, spielst wieder. Und dann war es halt nicht nur die Bank dann, ne, den Rest der Saison. Und dann im 2. Jahr habe ich dann die Spiele dann komplett durchgemacht. Das war natürlich dann eher turbulent mit den ganzen Störfaktoren drumherum, Geldprobleme und so weiter, wo du teilweise dann 5-6 noch trainiert hast auf dem Platz und wir dann leider abgestiegen sind. Ja, aber da habe ich dann trotzdem schon gemerkt, auch so diese Verbandsliga, Oberliga, die kann ich auf jeden Fall meistern, vom Potenzial und von den Fähigkeiten her, das ist schon scharf.
Und wie bist du so mit dieser Bankzeit im ersten VfR-Jahr dann umgegangen? Also hast du oft gedacht, nee, ich bin eigentlich der Bessere und jetzt sitze ich schon wieder da und wie verarbeitet man dann das? Oder hast du gemerkt, ja, okay, ich merke schon, der Olli... hat erfahrungsmäßig, bringt da einfach noch was mit, was mir vielleicht noch fehlt und ich probiere Gas zu geben, aber ich verstehe auch, warum ich jetzt hier sitze.
Genau, so war es auch. Ich habe schon gemerkt, ich habe auch gesehen und das war auch, glaube ich, immer so eine Stärke von mir, dass ich auch mich selber einschätzen konnte, aber auch meine Kollegen oder auch Konkurrenten, wie die quasi drauf sind. Und da hast du auch mit Olli einfach so einen Erfahrenen gehabt. Der war einfach stabil, hat wenig Fehler gemacht, der war souverän, er hatte eine gute Präsenz gehabt, eine gute Ausstrahlung. Da habe ich mir sogar noch ein bisschen was abschauen können als Junger und auch was mitnehmen können dann. für meine Zukunft dann.
Was sind denn das so für konkrete Kleinigkeiten, die einem dann vielleicht auffallen als 21-jährigen Marian?
Ja.
Das denkt, oh, das hat der Olli jetzt, probiere ich mit in mein Spiel zu integrieren.
Ja.
Oder meine Vorbereitung oder was auch immer.
Genau, einfach auch diese Ruhe ausstrahlen zu können, ruhig zu bleiben, in den Basics zu bleiben, Abläufe reinzubekommen. Da war er schon sehr souverän, hat wenig Fehler gemacht, hat echt gut zugepackt, hat die Bälle festgehalten. Der hat einfach wenig Fehler gemacht und war einfach so stabil, ja, in seinen Trainingsleistungen, auch in seinen Spielleistungen, wo du einfach auch immer genau hingeschaut hast. Weil es bei mir dann schon so war, dass mir das auch immer wichtig war, viel zu trainieren, wenig Fehler zu machen. Aber aufgrund der Erfahrung, ja, oder fehlender Erfahrung hast du halt immer mal so eine schwankende Leistung mal drin gehabt auf höherem Niveau, was wahrscheinlich auch normal ist in dem Bereich, wenn man jetzt auch nicht so dieses Torwarttraining hatte davor, wie vielleicht ein Olli dann davor. Und deshalb war es eher lehrreich, aber ich wusste ganz genau, dass irgendwann meine Chance kommt, ja, dass ich die Chance bekomme, auch mal wieder zu spielen. Und dann, die wollte ich dann auch nutzen.
Und dann kam dieses zweite VfR-Jahr. Persönlich für dich war die Leistung offensichtlich gut, weil danach ging es dann auch wieder eine Liga höher. Mit der Mannschaft seid ihr aber abgestiegen. Du hast ein bisschen angedeutet, da Geldprobleme. Ich weiß gar nicht, ob da das Finanzamt kam und den Ballschrank zugeklebt hat und der Peter Wagner noch einen Ball im Kofferraum hatte und ihr nur deshalb trainieren konntet.
Ja, ja,
all solche Geschichten. Aber wie hast du dein Jahr da wahrgenommen und wann kamen da die ersten vielleicht höherklassigen Interessenten, damals Trainer bei Hoffenheim, ja, Hansi Flick?
Genau, das
jetzt
stimmt.
FC Barcelona.
Das stimmt. Ja, das war damals für mich, war es eher ein durchschnittliches Jahr. Also ich kann mich jetzt nicht genau zurückerinnern, aber ich weiß ganz genau, dass die Leistung jetzt nicht schlecht war, aber auch nicht überdurchschnittlich gut. Es war einfach so okay, mal ein gutes Spiel, mal ein schlechteres Spiel. Also es war echt auch so ein bisschen schwankend, wo ich gedacht habe, okay, ich habe mich da ein bisschen auch blenden lassen von den ganzen Störfaktoren außerhalb. Zu 5-6 trainiert mit Peter Wagner oder mit Rainer Baumgart. Dann 5 auf dem Kunstrasen trainiert. Und es war einfach nicht förderlich, glaube ich. Und da habe ich auch gemerkt, okay, boah, es sind auch noch andere Faktoren, ja, wo eine Rolle spielen in so einem Fußballverein. Mhm. Ja, nicht nur das Sportliche, sondern drumherum. Und das habe ich dann auch einfach zu spüren bekommen. Habe mich da vielleicht auch ein bisschen ablenken lassen. Das Beste draus gemacht, glaube ich auch. Schade war, dass wir es dann trotzdem auch in eigener Hand hatten, nicht abzusteigen. Und das hat dann schon auch ein bisschen wehgetan, also so ein Abstieg dann und dann sich verabschieden zu müssen nach dem Abstieg. Das war dann ja nicht so schön.
Aber wann kamen denn da andere Vereine auf dich zu? Waren es mehrere oder waren es nur die Hoffenheimer?
Ja, es waren ein paar Vereine. Es war ja, keine Ahnung, Reutlingen, Hoffenheim. Da waren so ein paar Regionalligisten dabei. Hoffenheim hat ja auch damals Regionalliga noch gespielt.
Noch weit vor Bundesliga-Zeiten von Hoffenheim.
Genau, das war so diese Anfangszeit. Das LZ quasi in Hoffenheim wurde gebaut als Trainingsbase. Da gab es hier das Ganze hier im Trainingszentrum noch gar nicht. Wir wussten dann auch immer pendeln zu anderen Trainingsplätzen, weil einfach noch nichts fertig war. Aber das Angebot, ja, das kam dann schon ein bisschen überraschend, fand ich. Aber ich wusste ganz genau, als junger Keeper, wo so ein bisschen dann auch noch Potenziale hat. Und das hat Hoffenheim damals in mich gesehen, dass sie mich als Nummer 3 dazu holen, als jung, wo sich einfach noch entwickeln kann, ja, in einem besseren Umfeld, in einem professionellen Umfeld. Und das war so ein bisschen dann, glaube ich, diese Kaderbesetzung, wo ich wusste, okay, werde auch viel in der Zweitmannschaft spielen, kann da Spielpraxis sammeln in der Verbandsliga und oben bei den Profis mittrainieren. Plus nochmal diesen Halbtagsjob bei der SAP wahrnehmen als Quereinsteiger, was so eine gewisse Sicherheit mir dann auch gegeben hat, weil ich auch wusste, okay, so schnell geht's. Ja. Mhm. Ein Verein funktioniert irgendwie nicht, es kommen vielleicht keine Gehälter oder sonstiges. Da hast du einfach nochmal.
Was hast du dann bei der SAP gemacht?
IT-Administrator, genau. Ja, ja. Also relativ.
Dein alltägliches Brot?
Relativ simpel, angefangen, habe mich da ein bisschen reingearbeitet, aber ich wusste ganz genau, okay, eigentlich willst du Fußballprofi sein, aber habe das auch schon auch ernst genommen und war auch immer pünktlich, hab gelernt. Und es kommt mir jetzt natürlich auch so ein bisschen zugute, weil du jetzt auch viel am Laptop sitzt, dass ich damals schon da auch viel, viel dran geblieben bin.
Okay. Und dann, wie war dieses nächste Niveau Hoffenheim? Also da, das würde ich dann trotzdem schon als so Vollprofifußball bezeichnen, auch wenn du sagst, du hast noch halbtags gearbeitet, aber man hatte schon das Ziel, dass man raus aus dieser Regionalliga auch möchte, mit Hansi Flick, ein Ex-Profi als Trainer, etc. pp. Wahrscheinlich auch schon zumindest geplant, ein größeres Trainingszentrum und so weiter. Wahrscheinlich auch häufiger trainiert, alles war ein bisschen besser organisiert als beim VfR. Keine Finanzamtsaufkleber auf den Ballschränken. Wie hast du diesen Niveausprung wahrgenommen? Und hast du da dann auch, ich weiß nicht, wer da die Torhüter waren, Nummer 1 und 2?
Ja, da war Kevin Knödler, war da, Oliver Czocina im ersten Jahr. Mhm. Ich war die 3 und im zweiten Jahr war Olli dann weg und dann kam Thomas Hillenbrand dazu, der HSV-Amateure, kommt ja auch hier aus der Region, der war dann quasi auch dann mit dem Kader dann mit dabei.
Und die anderen Keeper, die haben also einmal wahrscheinlich alle in der Jugend schon länger Fußball gespielt als du und dann vielleicht auch bei Vereinen, die anders aufgestellt waren als Güglingen oder Kirchhardt. Sprich, die waren in sowas Ähnlichem, zumindest wie NLZs, haben anders trainiert, anderes Training sozusagen dargeboten bekommen. Hast du das gemerkt, dass dir da manche Sachen vielleicht fehlen? Und auf der anderen Seite hast du auch gemerkt, ah, guck mal, hättet ihr jetzt länger Basketball gespielt, dann könntet ihr jetzt das auch, was weiß ich, was dir vielleicht leichter gefallen ist oder Hand-Auge-Koordination ist ja für so einen Basketballer wahrscheinlich auch ausgeprägter als für so einen Fußballer und dann für einen Torwart dann gar nicht so schlecht.
Definitiv. Also mir persönlich hat es geholfen, dann egal, ob es die schnellen Füße sind, Beinarbeit, Sprungkraft, Timing zum Ball. Also ganz viele Parallelen zum Torwartspiel auch, bei Flanken, Bewegungsablauf, wenn du zu einem Korbleger hochgehst zum Beispiel. Also sehr viele Parallelen. Aber es war dann auch wieder so ein Momentum, du kommst da an und denkst, okay, boah, das ist schon nochmal wieder eine andere Hausnummer. Ja, bessere Torhüter, bessere Spieler, besseres Umfeld, mehr Möglichkeiten. Aber es war auch so wieder, okay, daran kannst du wachsen mit der nächsten Aufgabe. Plus nochmal dieses professionelle Training, quasi viermal die Woche Training gehabt, mindestens. Und die Spiele dann in der Verbandsliga Nordbaden, ja, mit der zweiten Mannschaft, die mir einfach auch gut getan haben. Ja, einfach da im Rhythmus zu bleiben und glaube, so diese Kombination hat es dann auch nochmal ausgemacht, dass ich mich dann einfach nochmal weiterentwickelt habe, obwohl ich dann auch jetzt die Chance in Hoffenheim damals nicht bekommen habe, weil die anderen beiden auch konstant waren, gut waren. Die haben dann auch mal getauscht und ich dann auch gemerkt habe, okay, hier ist jetzt vielleicht im Verein erstmal Endstation, wenn ich irgendwie zum Spielen kommen möchte oder wenn ich weiterkommen möchte, ist vielleicht eine Veränderung gut, um einfach den nächsten Schritt zu machen dann.
Kannst du da selber drauf? Hast du das Gespräch mit irgendwelchen Leuten hier gesucht und die haben dir das näher gelegt? Und fällt es einem dann schwer oder leicht, sich sowas einzugestehen oder gesagt zu bekommen?
Ja, ich habe selber für mich entschieden, wie meistens in meiner Laufbahn, dass ich es gerne auch selber in der eigenen Hand hatte, ja, Entscheidungen zu treffen, selber auch so ein Gefühl hatte, so ein Bauchgefühl. Der Verein wollte verlängern, die haben mir auch was angeboten, aber ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich brauche eine Veränderung, wo du einfach sagst, okay, du bist nicht bei einer zweiten Mannschaft die Nummer 1 und pendelst da immer hin und her, sondern du bist vielleicht auch mal beim Traditionsverein oder dann kam ja dann Sandhausen mit dazu, wo du einfach dann beim ambitionierten Oberligist bist, der aufsteigen möchte in der Regionalliga, auch die 1 sein kannst.
Mhm. Und dein Ziel war schon Regionalliga-Stammtorwart, nachdem du die 2 Jahre in Hoffenheim gemacht hast.
Genau, genau. So hat mich auch Sandhausen dann geholt. Das war ja dann schon auch ambitioniert auch. Damals Günther Sebert noch Trainer, Wahnsinn. Da war ja auch jedes Jahr klar, du musst hoch. Und das hat mich auch gereizt. Also Sandhausen ist ja schon auch lange in der Oberliga gewesen davor. Und wir haben es ja dann auch, nicht im ersten Jahr, aber dann im zweiten, dritten Jahr haben wir es dann geschafft mit dem Aufstieg. Das war dann schon auch ganz gut und für mich auch gut zu sehen, dass es möglich ist.
Und da warst du dann die 3 Jahre, oder wie lange warst du insgesamt in Sandhausen?
Vier Jahre insgesamt.
Da warst du über die ganze Zeit auch die uneingeschränkte Nummer 1, nicht wie vorher Herausforderer oder sowas.
Genau, viele Konkurrenten gehabt in der Zeit, aber bis auf kleinere Verletzungspausenphasen, wo ich nicht gespielt habe, eigentlich dann immer gespielt. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dann habe auch ein bisschen Zeit gebraucht. Also das erste Jahr war jetzt auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Insgesamt nicht mit der Mannschaft, aber auch meine Leistung nicht. Und dann so mit der Zeit wurde es immer sicherer und die letzten zwei Jahre waren dann richtig top. Und sogar auch das letzte Jahr, wo wir dann quasi fast den Aufstieg geschafft haben in die dritte Liga, da war ja diese Quali-Saison. Mhm. Also haben wir geschafft, da waren wir fast in die zweite Liga aufgestiegen und das war dann schon mein Top-Jahr. Mhm.
Und hattest du in der Zeit dann nochmal irgendwas verändert im Training, in was weiß ich? Manche Fußballer erzählen ja auch, wann es so richtig Klick gemacht hat und ab da haben sie auf Ernährung, Körperpflege etc. pp., also wirklich so durch und durch professionelles Arbeiten dann gelebt. Hast du in dieser Sandhausener Zeit da irgendwann was verändert, weil du sagst, ey, im ersten Jahr war es noch so lala. Mhm. Du hattest ja aber vorher auch beim VfR schon Oberliga gespielt, also das Niveau der Liga kanntest du zumindest und dann wurde das immer besser.
Ja, ich habe gar nicht so viel verändert, leider. Ne? Also ich hätte wahrscheinlich auch ein paar Themen gehabt, was das Athletische betrifft vielleicht oder den Körper betrifft, Krafteinheiten und so weiter, schnellkräftige Übungen und so weiter. Aber ich war quasi mit dem Torwarttraining eigentlich auch immer so ausgelastet. Wir haben viel trainiert, lange trainiert, auch in Sandhausen, sodass mich das Training plus noch die Spielerfahrung, die Spiele auch weitergebracht haben. Und dann auch schon auch so von diesen Erfahrungswerten dann zehren konnte dann. Ne? Mhm. Also jetzt was Ernährung betrifft oder Sandhausen, wenn ich überlege, waren ja relativ erfolgreich dann auch in den letzten Jahren, was wir da feiern waren und dann noch auch getrunken haben, Party da und da war schon ein bisschen was los. Mhm. Ja, von dem her, war das professionell, ja, aber jetzt nicht so, dass du sagst, okay, das war jetzt wirklich top. Sondern da hat es natürlich auch noch einige Themen bei mir gehabt.
Wie verändert sich die Selbstwahrnehmung vom meistens Herausforderer und irgendwann dann vielleicht geschafft, aber dann wieder verletzt, wieder raus, wieder herausfordern zum ich bin die Nummer eins hier?
Ja, schon ein Unterschied, definitiv.
Und wie bist du mit den anderen herausfordernden Torhütern dann umgegangen?
Ja, also es ist schon ein Unterschied, aber im Endeffekt machst du das ja, ist ein Prozess, wo du durchmachst, entweder kommst du rein, weil deine Leistung top ist, weil du besser bist, weil sich vielleicht ein Konkurrent verletzt hat oder ein Kollege oder ein Trainer eine Idee hat. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, dann da reinzurutschen. Bei mir war es natürlich so, dass du dann direkt gesetzt wurdest. Und ich schon ein bisschen am Anfang Probleme damit hatte, ja, mit dieser Verantwortung, okay, jetzt bist du die Eins, musst den Laden hinten dicht halten, hast jetzt vielleicht nicht die beste Abwehr oder ja, die beste Mannschaft erstmal, sondern musst das alles stabilisieren und diese Verantwortung zu übernehmen, das habe ich auch erstmal lernen müssen. Aber ich habe es dann irgendwo hinbekommen. Also aber es war auch ein Prozess. Also es ging nicht so von heute auf morgen, sag, okay, jetzt bin ich die Eins, ey, hier stehe ich und ja.
Also und was ist da der Unterschied zwischen auch noch hadern mit der Verantwortung, also der konkrete und Verantwortung übernehmen für den Strafraum und also so ganz bewusst, ja, ich bin das jetzt, kannst du das an irgendwelchen, weiß nicht, Verhaltensweisen von dir festmachen oder wie du mit Leuten in der Kabine gesprochen hast, also was konkret ist dann anders, wenn man sagt so, und jetzt habe ich die Verantwortung und ganz bewusst und habe auch Spaß dran und die macht mir keine Angst.
Ja, also bewusst war mir klar, dass ich in erster Linie Leistung bringen muss. Ja, das war, glaube ich, diese Priorität. Ich hatte, okay, wenn du Leistung bringst, ja, dann hast du auch Verantwortung übernommen, ja, dass du keine Gegentore bekommst, dass du in der Spielöffnung funktionierst, bei Flanken da bist. Und deshalb musste ich lernen, aber ich war mir dieser Verantwortung dann auch irgendwann bewusst und mir hat es auch Spaß gemacht, dann auch Verantwortung zu übernehmen. Klar, hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber dann versteckst du dich vielleicht auch nicht bei jeder Flanke oder bei jedem Steckpass in die Gasse, durch die Gasse durch, sondern du bist halt dann auch hinten dran und spielst dann auch mit. Und es waren so diese Punkte eher im Inhalt, also im Spiel selber, wo ich mich dann hochgezogen habe und sage, okay, da übernehme ich jetzt Verantwortung.
Also heißt es dann auch mehr Risiko übernehmen oder mutiger sein einfach so? Also ne, wenn du sagst, dann versteckst du dich vielleicht bei manchen Flanken nicht oder entscheidest dich halt, also raus, ab dafür.
Ja, definitiv, aber mutig ist, glaube ich, schon immer meine Spielweise gewesen. Das war so ein bisschen auch so, ja nicht meine Stärke, aber so eine Fähigkeit, wo ich gesagt habe, okay, ich bin schon einer, wo gerne mitspielt. Ja, wenn ein langer Ball kommt, ja, oder ein tiefgespielter Ball oder eine Flanke, da schepper ich lieber mal rein. Aber es war auch so ein Prozess, wo du dir dann einfach so über die Jahre so erarbeitet hast, dann übers Training dann dieses Gefühl auch antrainiert hast, aber auch so diesen Willen dann zu sagen, okay, ja, du willst auch mal in so einen Luftzweikampf rein, du willst helfen, ne? Du willst Helfer sein im Raum, und das ist auch enorm wichtig dann.
Und ich könnte mir vorstellen, ne, mit den Stationen davor, VfL Heilbronn, Oberliga, Hoffenheim als dritter Keeper und gespielt in der Verbandsliga, am Anfang Sandhausen auch nochmal Oberliga, dann Regionalliga, / dritte Liga, dass du das erste Mal so richtig das Gefühl hattest, ja, ich bin Profifußballer in Sandhausen. Bei welchem Spiel war das? Weil da sind ja dann auch große Traditionsclubs dabei, vielleicht mal die Hütte richtig voll. Und also Hoffenheim 2 Verbandsliga, 75 Zuschauer, VfR Heilbronn, vielleicht beim Spitzenspiel 2000 Mal. Mhm. Aber höher war es bis dahin ja eher nicht. Mhm. Und dann bist du irgendwann dritte Liga und dann, ich weiß nicht, was da alles kam, aber Kickers Offenbach oder also ja. Traditionsvereine, eingleisige Liga, du fährst doch mal nach Rostock hoch oder whatever. Ja, ja. Also stimmt die Vermutung von mir, dass du da so das erste Mal so das Gefühl hattest, ja, ich bin Profifußballer, oder war das schon in Hoffenheim, weil du mit den Profis trainiert hast und so weiter und die ganzen Abläufe internas und so natürlich auch schon mitbekommen hast, und dann war plötzlich ein gebrandeter Mannschaftsbus da, was weiß
ja,
ich.
Ja, genau, genau. Ja, das Drumherum war schon auch, ja, so Profi-like auf jeden Fall, aber das Gefühl für mich selber hatte ich jetzt in Sandhausen zum Beispiel nicht, dass es jetzt, ja, voll professionell ist oder du hast ein großes Stadion, es waren viele alte Stadien, da hast du mal in Kassel gespielt oder keine Ahnung, Reutlingen und so, klar, hast du deine 5.000, 6.000 Zuschauer gehabt, VfR Aalen und so weiter. Es war für den Bereich, war es für mich aber trotzdem groß, weil ich kannte ja nichts anderes. Mhm. Und wenn du von der Kreisliga kommst, Landesliga, dann wird es ja auch alles größer. Ne? Dann, klar, dann bist du mal vor 8.000 Zuschauer da und dann denkst du, okay, geil, das macht aber auch Spaß. Ne? Mhm. Und aber in Sandhausen hatte ich jetzt nicht das Feeling, ey, das ist jetzt voll, boah, das ist jetzt richtiger Profibereich, ne? Und da ist High-End und viel mehr geht für mich nicht, sondern das war dann erst so.
Ja, aber einfach vom, ich meinte eher so das Gefühl auf dem Platz.
Ja.
Ich weiß nicht, was war das beeindruckendste Stadion zu der Sandhausener Zeit, in dem ihr gespielt habt? Gab es da schon was, sowas wie Rot-Weiß-Essen oder weiß nicht, irgendwie
ja,
so ein.
Das war ja noch Süd, wir waren ja noch zweigeteilt, so, okay. Genau, und dann hast du ja Süd gehabt und dann hast du ja nicht so diese Riesenclubs gehabt.
Eingleisige Stuttgart hast du Sandhausen noch gar nicht gespielt dann.
Nee, das war quasi dann diese Qualifikation, okay, zur dritten Liga.
Und dann bist du nach Frankfurt.
Genau.
Ja, okay.
Dann bin ich nach Frankfurt. Und da wurde es mir erstmal bewusst, ja, aber dann ging es ja in die zweite Liga hoch. Mhm. Und dieser Schritt dann nochmal, ja, in Hamburg, St. Pauli zu spielen, dann oder in großen Stadien. Oder wir haben ja dann in der damals Commerzbank Arena gespielt, weil unser Stadion in Frankfurt noch nicht fertig war, beim FSV. Und dann da zu spielen, dann in so einer Arena, ne, gegen Kaiserslautern, dieses Spiel dann zu bekommen, das war nur das eine Spiel, und dann mit Oberhausen, mit der roten Karte von Klandi, ja, dieses Spiel zu bekommen, da habe ich das erste Mal gemerkt, boah, das ist jetzt, ja, das ist jetzt richtiger Fußball, definitiv.
Du hast gesagt, auch zweite Liga in Frankfurt, nur zwei Spiele in der zweiten Liga da bekommen, auch wieder der Herausforderer gewesen, auch Verletzungsprobleme, glaube ich, am Anfang gehabt. Die haben dich öfter mal so zurückgeworfen. Ne? Aber was war da der Unterschied zu Sandhausen? Also von der Struktur her würde ich mir vorstellen, der FSV Frankfurt und der SV Sandhausen ungefähr gleich aufgestellt. Klar, dann war Frankfurt eine Zeit lang in der zweiten Liga, als Sandhausen noch nicht war, und es gab ein bisschen Fernsehgeld.
Ja, ja.
Vielleicht hat man da ein paar Fenster neu gemacht oder sowas. Aber von der Struktur her wahrscheinlich ähnliche Vereine, außer dass Frankfurt Großstadt ist, aber klare Nummer 2 in der Stadt.
Definitiv, ja.
Und in der Region vielleicht Nummer 3 oder 4 nach Offenbach und Darmstadt.
Genau.
Aber war der Sprung vom Niveau zweite Liga von Sandhausen, war der groß? Oder waren es dann nur die anderen Stadien etc. pp., die beeindruckend waren?
Ja, der Sprung war schon groß, weil im Endeffekt kommst du von der Regionalliga, also hast diese Quali geschafft.
Was ja aber nur eine Liga drunter war.
Ja, eigentlich eine Liga drunter, dann hast du klar die dritte Liga gehabt, dann bist du in die zweite Liga
und gekommen. Und du warst wurdest gewählt zum besten Keeper der Regionalliga in Sandhausen. Ja. Also so, ich habe mich dann heute auch gefragt, okay, der beste Drittligatorwart ist wahrscheinlich besser als der schlechteste Zweitligatorwart.
Das stimmt und es ist auch nicht so, dass ich es mir nicht zugetraut habe, aber manchmal hast du dann einfach so ein Punkt, wo du sagst, okay, diese Trainingsintensität ist viel höher. Ja? Du hast bessere Mitspieler, du hast viel mehr Umfang im Training, was Krafttraining betrifft, was Torwarttraining betrifft. Nochmal ein ganz anderes Level gehabt mit dem Norbert Lorz als Torwarttrainer damals beim FSV Frankfurt. Und du hast eigene Mitspieler gehabt, wo du sagst, okay, du hast einen Matthias Hagner, VfB Stuttgart gespielt, deutscher Meister, du hast einen Thomas Subotzik in der Mannschaft gehabt, richtig geile Kicker, auch nochmal in der Mannschaft gehabt und da hast du einfach gemerkt, okay, jetzt musst du richtig dranbleiben. Vor allem hast du mit Patrick Landt einen Aufstiegstorhüter gehabt, wo der jahrelang gespielt hat, wo es dann auch richtig gut gemacht hat. Mhm. Von dem her war es dann schon nochmal ein Unterschied, wo ich gemerkt habe, oh, da muss ich mich erstmal an das Level gewöhnen, muss dranbleiben, muss auch vielleicht mehr machen. Mhm. Und da kam dann so ein bisschen, okay, dieser Schalter, wo ich gedacht habe, okay, wenn es jetzt auf dem Niveau bleiben soll, da muss ich mehr investieren. Mhm. Und das war das erste Mal, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin, wo ich gesagt habe, okay, egal in welchem Bereich, vom Mentalen her, vom Training her, ein Torwarttraining, auch mit dem Fuß, das Offensivspiel, das Torwarttraining, ich muss mir einfach steigern in allen Bereichen.
Ja. Wie hast du das gemacht?
Ich habe gar nicht viel gemacht. Ich habe ja eine Chance bekommen quasi, als Paddy die rote Karte bekommen hat in Oberhausen. Ich dann das Spiel bekommen habe gegen Lautern zu Hause und wusste ganz genau, okay, mein Vertrag läuft aus. Mhm. Ich habe ein Spiel gegen Aufstiegskandidaten. Lautern war damals vorne. Wir waren im Abstiegskampf. Ich muss ein gutes Spiel machen. Mhm. Und da war ein voller Fokus nur auf das Spiel und wusste, okay, ja, wenn ich da performe, geht vielleicht noch was. Vielleicht kriegst du einen neuen Vertrag. Vielleicht kommt jemand anderes, ein anderer Verein auf dich zu. Und wir haben 1-0 gewonnen. Mhm. Die haben ein solides Spiel gemacht, gutes Spiel, sehr sicher, 2-3 Saves gehabt. Von dem her war das gut. Wir haben gewonnen. Ja, und da habe ich erstmal so gemerkt, okay, du kannst zweite Liga spielen, auch wenn es nur ein Spiel war. Mhm. Kann auch Glück gewesen sein. Und habe dann aber trotzdem keinen Vertrag mehr bekommen danach. Und dann einfach Glück gehabt, dass ich an dem Tag performt habe und der richtige Trainer dann oben auf der Tribüne saß, zugeschaut hat. Das war damals dann Thorsten Lieberknecht, wo dann auch mein Trainer in Braunschweig dann war, 6 Jahre lang. Und der mich dann gesehen hat und gesagt hat, okay, den Petko, den würde ich gerne nach Braunschweig holen. Mhm.
Wenn man sieht, dass das dann im Zweifel auf so einen Moment, ein Spiel ankommt, eine Chance, die man bekommt, ne, Eminem. Hast du da gedacht, boah, scheiße, wäre ich mit Sandhausen lieber in die dritte Liga? Stammkeeper, auch eingleisig Profi, nächstes Niveau. Und hätte mich permanent, ich wäre jede Woche im Kicker gestanden, Fernsehen auch ab und zu. Und da war ich jetzt 2 Jahre in Frankfurt, wo eh keiner hinguckt in Hessen, weil alle zur Eintracht, Darmstadt, Kickers Offenbach gucken. Und man hat mich vielleicht hier vergessen. Und wie wäre es dann weitergegangen? Also kamen solche Gedanken auf?
Eigentlich nicht. Ich war im letzten Jahr war ich schon richtig im Flow drin und habe echt, glaube ich, auch irgendwie die beste Saison irgendwie meines Lebens gespielt. In Braunschweig war auch gut dann im Aufstiegsjahr in die zweite Liga.
Du meinst jetzt Sandhausen?
In Sandhausen. Mhm. Genau, deswegen wollte ich einfach, mich hat einfach dann die zweite Liga so gereizt, ja, weil es einfach dann nochmal größer ist, bessere Vereine, Mannschaften, Spieler, Gegner, die eigene Mannschaft nochmal besser. Und habe dann einfach nach 4 Jahren dann so diese Entscheidung getroffen, okay, wo ist die Grenze? Ne? Klar hätte ich jetzt in Sandhausen auch weiterspielen können, auch auf einem höheren Level. Das ja, aber irgendwie hat es mich dann einfach gejuckt, gereizt. Und das war dann eine Entscheidung, die ist mir nicht leicht gefallen, weil du schon auch, ich habe mir auch einiges erarbeitet in Sandhausen, gutes Standing gehabt, hätte auch dann gespielt, gehe ich davon aus. Aber dann einfach dieser Reiz, die Möglichkeit, zweite Liga spielen zu können, ja, die Chance zu haben, die kriegst du vielleicht nicht immer. Und so war mein Gedanke damals. Und dann wollte ich einfach schauen, okay, geht es noch weiter oder geht es nicht? Und wenn nicht, dann hätte ich vielleicht noch einen Schritt zurück machen können, was ich ja davor auch gemacht habe mit Hoffenheim, wo ich gesehen habe, okay, es reicht vielleicht nicht, dann kann ich nochmal bei der zweiten Mannschaft in Hoffenheim spielen oder nach Sandhausen wechseln.
Und wurde dir da kommuniziert, du bist der Herausforderer vom Patrick Land oder ihr startet auf Augenhöhe?
Wie bist du
da reingegangen?
Ich wusste schon, dass Patrick einen leichten Vorteil hat, weil er auch eine super Aufstiegssaison gespielt hat, sonst steigst du in der Regel auch nicht auf mit dem FSV Frankfurt. Aber haben mir dann natürlich schon ein bisschen was ausgerechnet, dass du ein paar Einsätze bekommst. Da war es mal ein bisschen das Thema dann bei einer Länderspielpause, ist vielleicht ein Wechsel möglich oder nicht. Und dann habe ich mir den Kiefer gebrochen, dann im Testspiel gegen Lautern. Und dann war es ja auch erstmal wieder raus. Und dann hat sich so ein bisschen durchgezogen das Jahr, so ein bisschen ein Seuchenjahr war. Einfach dann immer mal kleine Verletzungen gehabt, nicht so richtig reingekommen. Patrick hat es gut gemacht und habe mich dann einfach auch in Dienst der Mannschaft gestellt und versucht, mein Bestes zu geben. Aber auch dann gemerkt, okay, in Frankfurt geht es dann auch irgendwie nicht weiter.
Dieses in Dienst der Mannschaft stellen als Nummer 2, ist dir das leicht gefallen?
Ja.
Wie waren deine Verhältnisse zu den Nummer 1?
Gut, Patrick, gut, weil es auch ein guter Junge ist. Wir arbeiten jetzt auch zusammen. Also er ist jetzt Torwarttrainer hier in der U23. Mhm. Wir haben immer Kontakt gehabt, haben uns gut verstanden, auch damals gut gepusht. Beide, glaube ich, auch gute Charaktere. Von dem her gab es da keine Probleme. Und einfach auch diese Leistung, wo er gebracht hat in der Zeit, da bin ich einfach auch nicht rangekommen. Deswegen gab es auch keine Probleme.
Was sind dann so Leistungsunterschiede, die man als Nummer 2 erkennt und sich eingesteht? Also was weiß ich, der springt höher, der packt beherzter zu und lässt weniger fallen oder, keine Ahnung, dirigiert mehr und die Abwehr braucht es. An was hast du das festgestellt?
Ja, festgestellt? Das ist so ein bisschen, man beobachtet ja dann mehr von draußen, aus einem anderen Blickwinkel und dann denkt man sich, okay, wow, das ist sehr stabil, was derjenige macht. Er ist aber auch im Rhythmus drin, da ist natürlich dann alles ein bisschen einfacher, wie wenn du nur trainierst, und dann sitzt du natürlich schon außen, okay, wow, geile Abläufe, alles wirkt eingespielt, auch mit der Mannschaft, weil die Automatismen passen und da willst du dann natürlich auch hinkommen, aber du weißt ganz genau, du wirst gebremst oder ausgebremst oder kannst nicht oder willst auch diese Chance bekommen. Das ist dann nicht immer einfach, ganz klar. Aber im Endeffekt musst du immer für diesen Moment bereit sein. Und das habe ich auch immer meinen Torhütern gesagt, egal ob es mal gut läuft oder schlecht, du musst immer bereit sein für den Moment, wo du die Chance bekommst. Und die habe ich dann in dem Spiel gegen Lautern damals genutzt, weil ich glaube, wenn ich da irgendwie kein gutes Spiel gemacht hätte oder wir hätten 4-0 verloren, was ja auch vielleicht passieren hätte können, dann hätte ich wahrscheinlich kein Angebot mitbekommen. Und dann wäre es wahrscheinlich wieder zurückgegangen, irgendwie in die Oberliga oder Regionalliga.
Und wie war das dann, als Thorsten Lieberknecht angerufen hat? Ihr wart auf dem Rückweg vom Urlaub oder so, deine Frau hochschwanger, weil ich sage.
Ja, ein bisschen anders. Also es gab ein Gespräch, ein Treffen, das war vorher, da haben wir uns mit Marc Arnold und Thorsten Lieberknecht in Frankfurt getroffen, ein gutes Gespräch gehabt, da war es aber noch nicht ganz durch oder diese Entscheidung wurde auch noch nicht getroffen von Braunschweiger Seite. Und dann habe ich zum Thorsten gesagt, wir schauen mal, wir wollen noch in Urlaub fahren, aber das kann meine Frau, die war damals im 7., 8. Monat schwanger, also hochschwanger, und wir sind nochmal nach Serbien gefahren. Ich weiß noch ganz genau, wir sind dann über Ungarn gefahren, an Budapest vorbei, da ist strömender Regen und dann rief Thorsten an. Und dann habe ich gesagt, boah, blöder Moment, dass er jetzt anruft, weil die Valeska eh total durch, Schwangerschaft, Hormone und so weiter, wie geht's weiter mit dem Fußball und so, was macht er jetzt? Ich habe gesagt, wir müssen kurz ranfahren. Dann habe ich gesagt, Thorsten ruft gleich zurück. Und dann weiß ich, dann strömt der Regen an so einem Toilettenhaus. Haben wir dann telefoniert. Ich habe meine Zusage gegeben, ohne groß Rücksprache zu halten, auch mit der Valeska oder auch mit der Familie und so. Und dann wieder ins Auto gestiegen, weitergefahren. Und dann hieß es nur, was ist los und so. Ja, Wechsel nach Braunschweig. Braunschweig, wo liegt Braunschweig? Irgendwo in Richtung Norden so. Und dann habe ich gesagt, ist nicht ganz so weit weg, müssen wir mal schauen,
wie
wir
es so hinbekommen. Nicht so weit wie Hamburg.
Okay, und dann ist schon im Hinterkopf, oh fuck, ey, wir haben ein neues Haus gebaut, neu eingerichtet, weißt du, alles top, so wie wir es wollten eigentlich, ne, und boah, scheiße, jetzt ziehen wir alle nach Braunschweig, ne. Mit einer schwangeren Frau, mit der großen Tochter noch.
Also wie viel Zeit hast du dir gegeben, um die Zusage da zu treffen, in dem Toilettenhäuschen?
Also dadurch, dass das Gespräch gut war, schon das erste Gespräch bei einem Treffen, habe ich es ja natürlich schon auch zu Hause mal angedeutet, ne? Also, dass es da ist, aber es ja nicht um die Ecke und so, müssen wir mal schauen. Und dann war es so, okay, ja, wenn nichts anderes kommt, dann musst du das ja auch machen dann, ne? Und es war trotzdem nochmal so, diese Entscheidung alleine zu treffen, so im Nachgang würde ich jetzt nicht mehr so machen. Mhm. Es war die richtige Entscheidung, weil im Endeffekt war es auch für die Familie super Mehrwert, rauszukommen von hier aus der Region, neue Leute, neue Menschen kennenzulernen, neuen Verein kennenzulernen, neue Freunde, vor allem auch kennenzulernen, sportlich in eine andere Region zu gehen, wo alles ein bisschen größer ist. Ja, diese Wucht habe ich dann auch erst später zu spüren bekommen, dann, was Braunschweig eigentlich für ein Verein ist. Weil früher war es so, okay, Regionalliga Süd, Nord, du schaust mal im NDR, schaust du mal die Zusammenfassung an von den Spielen. Ja, was machen die Clubs da oben? Aber so richtig hast du es nicht auf dem Schirm gehabt. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und im Endeffekt war es die richtige Entscheidung.
Und dann hast du es gab dieses. Ah, das wollte ich noch fragen. So, ne? Dieses eine Spiel für FSV Frankfurt, wo dir bewusst ist, okay, heute performen, sonst könnte es komisch werden. Wie viele solcher Momente hattest du in deiner Karriere?
Eigentlich wenige, weil in der Regel war es immer so bestimmt, dass ich entweder dann von Anfang an gespielt habe, dann klar, dann irgendwie dann verletzt war, dann wieder raus war, dann entweder die Chance bekomme oder nicht. Und dann war es aber irgendwie was trotzdem so, und das glaube ich dann irgendwie so im Nachgang, wenn ich so reflektiert habe, so meine Laufbahn, war so, dass ich mich immer eigentlich auf meine Leistung dann verlassen konnte, wenn ich irgendwie reingeschmissen wurde. Ja, das war dann quasi im die Drittligasaison in Braunschweig mit dem Aufstieg lief ja glatt durch, auch super performt, dann zweite Liga gespielt, verletzt und dann erstmal raus, ja, weil es Daniel dann gut gemacht hat, Davari und die Mannschaft dann auch, da wollte der Trainer nichts verändern. Und dann zum Ende hin war es dann wieder so, okay, Aufstieg in die zweite Liga, Mannschaft ist verunsichert, aber den Petro können wir eigentlich trotzdem immer bringen, weil der ist klar, der trainiert gut und so, und dann habe ich da einfach auch die Chance dann bekommen, okay, in den letzten 4-5 Spielen auch den Deckel zuzumachen. Und da wusste ich, okay, also wenn ich gebraucht werde oder wenn ich spiele, dann kann ich auch performen. Egal, ob ich davor nur trainiert habe oder im Rhythmus bin. Und das war dann quasi in dem Aufstiegsjahr zur zweiten Liga, aber auch in die Bundesliga-Saison dann auch, ja, wo dann einfach am Anfang dieses Rotationsprinzip ausgerufen wurde mit dem Wechsel, dann ich wieder verletzt war, dann erstmal Daniel wieder komplett gespielt hat und ich wieder die letzten Spiele bekommen habe, weil da ging es dann auch so wieder, okay, Aufstieg festmachen, die Köpfe arbeiten, die Spieler alle irgendwie ein bisschen verunsichert. Du kannst aufsteigen, aber wir gewinnen die Spiele nicht. Ja, dann können wir den Petko wieder bringen. Ja, dann wieder rein und es hat dann auch wieder funktioniert. Ja, wir haben die Spiele auch, wir haben gut gepunktet, wir haben gewonnen und sind dann auch wieder vorzeitig aufgestiegen. Und es war dann trotzdem immer irgendwie so eine Bestätigung, okay, du kannst dich auf deine Leistung verlassen, ja, wenn du gebraucht wirst. Mhm. Egal, dritte Liga oder in der zweiten Liga oder dann auch in der Bundesliga, auch wenn es dann nur eine Handvoll Spiele dann waren.
Und dann war aber Braunschweig auf dem Platz, nehmen wir mal das eine Spiel, FSV Frankfurt, klammern wir mal aus, nehme ich an, so die richtige, oh, so ist Profifußball, eigene Fanbase mit fünfstellig immer im Stadion, Traditionsverein, Paul Breitner war da, erster Verein, der Trikotwerbung in der Bundesliga getragen hat, etc. pp., lange echt in den Niederungen rumgedümpelt. Und dann mit dir kam es so, das Erblühen, der dritte Frühling in Braunschweig oder sowas. Ne? Wie war die Wucht, als sie dir bewusst wurde? War das nach dem ersten Heimspiel oder dann erst später? Oder dass du plötzlich in der Fußgängerzone erkannt wurdest und Sandhausen hat sich keine groß, oder ein kleiner Ort, da kennt man sich so irgendwie, Frankfurt, wie gesagt, Club Nummer 4 in Hessen oder so. Erzähl mal, wie bemerkt man so eine Wucht eines Clubs?
Ja, für mich eine ganz andere Hausnummer auch gewesen. Also es war schon der erste Kontakt oder der erste Kontakt quasi, nicht der Kontakt, also als ich mit dem Auto reingefahren bin, ich bin ja schon vorab nach Braunschweig gefahren, ins Hotel, weil es dann relativ nah zum Trainingsstart war. Ich habe gesagt, okay, ich fahre mal zur Hamburger Straße und zum Stadion, bin von der Autobahn runter, habe schon die Flutlichtmasten gesehen, ne, und ich weiß ganz genau, an dem Abend davor, und habe mal die Fenster runtergemacht und du hast einfach schon...
Am Abend vor dem ersten Training.
Vorm Training. Mhm. Und du hast schon irgendwie das Gefühl gehabt, hey, hier riecht es brutal nach Fußball. Ne? Also wenn du die Straße da entlang fährst und diese Flutlichtmasten siehst und dann das Stadion gesehen hast und überall an den Fenstern und an den Straßen irgendwelche Banners, Fahnen und so schon hingen an den Fenstern, da habe ich schon gemerkt, okay, das ist nochmal was ganz anderes. Mhm. Klar, das Stadion größer, Fanbase, habe mich natürlich vorher im Vorfeld ein bisschen informiert. Aber das erste Highlight war dann direkt das erste Spiel gegen VfL Osnabrück, Derby, Niedersachsen-Derby, ausverkauftes Haus, 18.000, 19.000 damals noch reingepasst vom Umbau, wo du dann einmarschierst und denkst, okay, sowas hast du noch nicht erlebt. Mhm. Ja, auch mit dieser Lautstärke, mit dieser Euphorie, wenn du mit dem Bus quasi ans Stadion gefahren bist, schon auch davor. Das war nochmal was ganz anderes, aber es war irgendwie dann so ein Gefühl, okay, ich bin gut vorbereitet, ich habe Bock drauf, habe mir da auch gar nicht so eine Platte gemacht. Ich wusste aber auch ganz genau, die ersten 2-3 Spiele, die müssen funktionieren. Mhm. Also war auch wieder so ein Thema, okay, mental vorbereiten, du brauchst einen guten Start, brauchst keine Überdinge machen, eine solide Leistung. Und da haben wir auch 1-0 gewonnen, 2-0 gespielt und das war dann ein guter Opener dann einfach. Ja, wenn du merkst, okay, du kriegst nach den ersten Aktionen auch so die Fans hinter dich als neuer Keeper. Weil als Keeper bist du in Braunschweig immer so ein bisschen mehr im Fokus.
Wer war da alles? Da waren schon ein paar große Namen.
Ja, du hast Fesic gehabt, aber du hast schon auch noch, Stuckmann war da, ehemaliger Torwarttrainer, Alex Kunze war Torhüter da, dann Franke dann damals oder die ganzen Legenden damals aus der Bundesliga. Also es hat sich ja dann über die Jahrzehnte immer so durchgezogen, dass die Torhüter immer im Blickfeld auch waren. Von dem her war es mir bewusst, okay, Verantwortung wieder oben am Anschlag. Aber ich wusste ganz genau, okay, dass es funktionieren kann. Und da war ich auch bereit dafür.
Und wann merkt man dann oder nimmt man das wahr, so dass man ja, bei so einem Traditionsverein, wenn es dann auch noch, also in der Zeit, wo du da warst, ging es ja eigentlich stetig nach oben, bis hin zur höchsten Spielklasse. So. Wahrscheinlich hast du dir das auch noch nicht erträumt, als du da in Ungarn auf der Autobahn Raststätte gesprochen hast. Aber wann merkt man selber so, okay, ich bin hier, sei es in der Fanwahrnehmung, Staff, Trainer etc. pp., ich bin hier einer der wichtigeren, geschätzteren, also ich glaube, du warst auch eine Art Publikumsliebling, neben Eisenfuß Ermin, der dann aber auch erst später kam.
Ja, stimmt.
Hast du das wahrgenommen und wann hat das so angefangen? Schon im ersten Jahr oder dann erst? Seit im zweiten Jahr, in deinem zweiten Jahr in die zweite Liga.
Genau. Das erste Jahr war so ein bisschen, das war eine schwere Zeit davor. Keiner wusste, wie geht es weiter im Verein, finanziell, sportlich und so weiter. Ne? War ja alles so ein bisschen auf Neuanfang gepolt. Und da war es am Anfang noch relativ human, was das betrifft. Aber man hat natürlich schon gemerkt, Stadion, das erste erste Saisoneröffnung am Stadion mit Autogrammstunde, was Leute da standen, Autogramme wollten. Ne? Das war ja vorher auch nicht gewohnt, ne? Dass da 5.000, 6.000 kommen und dann das erste Training anschauen und Autogramme wollen. Ne? Mhm. Und da habe ich das schon auch mitbekommen, dass es eine ganz andere Wucht hat. Aber dann auch allein schon die Stadt Braunschweig, wo ja alle Fußballverrückt sind, dich jeder erkennt auf der Straße. Egal ob beim Bäcker oder sonstiges, du wusstest ganz genau, okay, du wirst erkannt, weil jeder schaut auf dich, wenn du bei der Eintracht spielst. Und das war aber jetzt keine Belastung für mich, sondern das war irgendwie so ein bisschen eine Anerkennung, weil die Leistung auch irgendwie auch gepasst hat. Ne? Also ich habe gute Spiele gemacht, also war alles solide, auch nicht überragend im ersten Jahr, aber einfach solide. Und das war dann einfach so ein gutes Opener mit den Fans, einfach ja, so einen Support zu bekommen. Das hat dann natürlich auch so ein bisschen stolz gemacht und auch so die Lust auf mehr, ja, definitiv.
Macht einen das auch besser?
Oh, besser weiß ich nicht. Also besser in erster Linie macht dich das Training und die Spiele, was du draus machst, was du selber draus machst. Aber wenn du eine Unterstützung von außen hast, so einen Support spürst hinter dir, gerade wenn du die Kurve hinter dir hast und die dir deinen Namen auch rufen dann nach einer guten Aktion oder auch wenn es mal einfach so aus dem Spiel raus ist, dann deinen Namen rufen, Applaus bekommst oder so, ne, das tut natürlich schon gut. Ne, und fördert natürlich auch deine Leistung definitiv.
So, und dann seid ihr im zweiten Jahr Drittligameister geworden und dann direkt durchmarschiert? Oder habt ihr zwei Jahre zweite Liga gemacht?
Genau, auch wieder zwei Jahre.
Und du hast gesagt, dann im Aufstiegsjahr zur Bundesliga wurdest du dann am Ende auch wieder dazu geholt. Mhm. Also im Nachhinein, was war so das schönere Erlebnis? Drittligameister? Und da war Braunschweig ja echt schon lange da war der auch schon bezahlter Fußball, aber ja, so ja. Beim Fußballromantiker ist das erste und zweite Liga sozusagen. Und ihr wart da echt lange nicht mehr dabei. Mhm. Also Drittligameister und die Rückkehr in den echten Profifußball oder der Aufstieg in die Bundesliga. Ja, und Drittligameister, da warst du gesetzt, durchgespielt, der Rückhalt und beim Aufstieg in die Bundesliga, wie du gesagt hast, durch Verletzung raus, der andere hat es gut gemacht. Dann am Ende aber, als es wieder so ein bisschen knusprig wurde, hat man sich erinnert, Tempo kann man reintun, der wird nicht panisch.
Definitiv, aber ich glaube, alle Spielzeiten hatten irgendwie was Besonderes, weil im Endeffekt, klar, dieses Drittliga- oder dieses Aufstiegsjahr, das war ja, da waren wir ja richtig im Flow, das war ja geisteskrank, wie wir da durchmarschiert sind. Also wir sind zu den Spielen gefahren und wussten ganz genau, wir gewinnen das Spiel. Also so ein Selbstverständnis gehabt, weil wir einfach eine geile Truppe hatten auch. Jetzt vielleicht nicht die besten Spieler in der Liga, aber so ein Zusammenhalt, wir waren eingespielt, waren gut eingestellt von Thorsten, wir hatten eine gute Achse mit mir, Dogan, Krupke vorne dran und dann die jungen Wilden noch mit dabei, zum Bellarabi zum Beispiel, ne, wo der einfach auch so ein Spiel einfach mal entschieden hat. Und das war einfach so ein Selbstverständnis und das war eher so ein boah, da sind wir einfach durchgefegt. Ich glaube, 5 Spieltage vor Saisonende aufgestiegen schon, mit riesen Vorsprung. Und dann aber auch die zweite Liga anzugehen und da auch bestehen zu können, dann glaube ich mit Platz 7 oder 8, bin mir nicht ganz sicher, im ersten Jahr, das gibt ja auch eine Bestätigung einfach. Ne? Und klar habe ich da Spiele gemacht und auch viel auf der Bank gesessen, aber trotzdem war ich irgendwie ein Teil und ich habe mich da so gefühlt wie so ein Teil, okay, ich kann meinen Beitrag dazu leisten, dass wir da sind, wo wir sind und dass es vielleicht noch weitergeht. Und ich wusste auch ganz genau, okay, wenn ich die Chance bekomme, wieder zu spielen, dann bin ich auch direkt da und so habe ich mich auch immer vorbereitet, ja, und habe so immer die Spannung hochgehalten. Und das war es mir irgendwie wert, aber auch meiner Familie gegenüber, diese Verantwortung, okay, ihr seid jetzt mit nach Braunschweig, vielleicht spiele ich jetzt nicht mehr diese große Rolle aktuell, aber ich wollte immer in den Spiegel schauen können, okay, ich habe alles gegeben. Und da kamen noch ein paar Spiele dazu, was ja dann auch gut war. Und dann auch in dem zweiten Jahr, wo wir einfach dann auch die ersten 5 Spiele gewonnen haben und auch wieder so ein Gefühl entwickelt haben, okay, wir können eine gute Rolle spielen in der zweiten Liga und vielleicht sogar angreifen, was ja dann auch geklappt hat mit dem Aufstieg. Das hat mich ja auch so ein bisschen mitgezogen dann einfach, ne? Auch wenn du weniger Spiele gemacht hast. Einfach ein Teil davon zu sein. Ja, von dieser Erfolgsgeschichte und trotzdem alles zu geben, egal ob dann in der Kabine, auf dem Platz oder von außen dann zu coachen, die Jungs zu unterstützen dann, auch Daniel dann im Tor zu unterstützen, wenn er gespielt hat, das war mir schon wichtig dann auch.
Dann aber Aufstieg in die erste Liga, standst du auf dem Platz?
Genau, erstes Spiel, das war eine gute Vorbereitung gehabt, weiß ich noch, und dann kam Thorsten auf mich zu und auf Daniel, hieß es, okay, wir wollen rotieren auf der Position, was glaube ich jetzt im Nachgang jetzt nicht ideal war, weil glaube ich die Vorbereitung zu gut für mich lief, Aber ich wusste, okay, vielleicht während der Saison oder nach dem Spiel, wenn es nicht reicht, kannst du immer noch wechseln. Und diese Rotation hat uns alles so ein bisschen vom Kopf her ein bisschen durcheinander gewirbelt. Mhm. Die Mannschaft jetzt auch nicht so gefestigt, dass sie nicht genau wussten, okay, wer steht jetzt im Tor? Spielt jetzt zwei Spiele, spielt er drei Spiele, ein Spiel ist jedes Mal Wechsel. Spielt einer in der großen Arena, der andere vielleicht bei einem Heimspiel mehr. Und das war so ein bisschen kontraproduktiv. Also diese Entscheidung war einfach, glaube ich, im Nachgang, hätte ich vielleicht auch sagen sollen, als Erfahrener, lass vielleicht den Daniel erstmal spielen, dann schauen wir mal. Ja, oder Thorsten, überlegst dir, lass mich die ersten Spiele machen, guck mal, schauen wir mal, wie wir reinkommen. Und dann kannst du vielleicht immer noch wechseln. Wo ich so im Nachgang sage, okay, da hätte ich vielleicht einfach auch ein bisschen aktiver reingehen können, schon als erfahrener Spieler, dass wir da einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben in so einer neuen Bundesliga-Saison.
Nee, aber ich meine, in der zweiten Liga, das Spiel, wo es dann klar gemacht wurde, es geht hoch in die erste Liga.
Ja.
Da standst du auf?
Da stand ich im Tor in Ingolstadt, war das genau.
Genau.
Ja, kurz vor Schluss.
Wie war das Gefühl und hast du da dann so ein bisschen gedacht, ach ja, irgendwie hat es schon so sein müssen, dass ich bei dem Spiel im Tor stehe, auch wenn die Saison eine Verletzung fiel auf der Bank, aber du bist hoch in die zweite. Und dann ist es auch nur sozusagen richtig, dass du bei dem Spiel, wo ihr da am Ende ein bisschen zum Zittern auch gekommen seid, aber dass ich das so gehört vom Fußballgott aus, dass da der Petko im Tor zu stehen hat und auch beim ersten Bundesligaspiel dann.
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, diese Geschichte ist immer schwer zu beschreiben aus meiner Sicht. Was dann, man kann ja nicht damit rechnen, dass man dann nochmal spielt oder reingeworfen wird. Aber ich glaube, aufgrund der Trainingsleistungen, auf dieser Spannungsebene, wo ich einfach war, mit dem Team, auch im Training, war es natürlich, die Entscheidung vom Trainer war es vielleicht dann auch ein bisschen einfacher, mich zu bringen, wie wenn ich mich hängen lassen hätte oder gesagt, okay, ich wechsle eh woanders hin oder ich habe zwar einen Bundesliga-Vertrag, aber wenn nicht, dann gehe ich woanders hin oder wechsle ins Ausland oder Sonstiges. Aber ich wusste ganz genau, mit dem Spiel kannst du in die Bundesliga kommen. Ne? Und diese Motivation und diese Vorfreude, die war halt brutal enorm. Ja? Unabhängig, ob du jetzt vorher gespielt hast oder nicht, das war einfach dieses Momentum, wo du wieder an dem Punkt warst, okay, jetzt hast du wieder das Spiel, du musst funktionieren, wie immer eigentlich. Und das hat dann auch wieder funktioniert und war dann einfach, was heißt genauso happy oder genauso froh, wie beim Zweitliga-Aufstieg. Es war ein Tick anders vom Gefühl, weil du einfach mehr Spiele gemacht hast. Aber es war von der Freude, von den Emotionen und so was, war es genauso, definitiv.
Mhm. Ausland wäre auch für dich in Frage gekommen?
Ja, es war so ein bisschen
Thema. Gab es mal Möglichkeiten?
Ja, es war immer so ein bisschen Thema, dann auch vielleicht in die Türkei zu wechseln oder auch mal eine Auslandserfahrung zu machen. Ich hab mich dann aber dagegen entschieden. Mhm. Auch wegen der Familie, wollte da jetzt nicht mehr weg. Habe aber auch dann irgendwann gemerkt, okay, Braunschweig war schon irgendwie so dieser Punkt, dieser Höhepunkt dann einfach. Und ich wusste, okay, ich bin jetzt Mitte 30, willst du jetzt nochmal erzwingen? Oder kannst du jetzt quasi auch gesund aufhören? Ja, Mitte 30, schaust du dich nur ein bisschen um, was ist in den Clubs hier drumherum los? Hoffenheim, VfB Stuttgart, ist da vielleicht irgendwie Bedarf da als Bindeglied Nummer 3, U23, Profibereich, dann mit dem Trainerschein anzufangen oder vielleicht nochmal ein Jahr zu spielen als Nummer 3. Das war mir dann irgendwie wichtig, das wollte ich dann irgendwie. Hat sich dann leider nicht ergeben, aber im Endeffekt war es dann nicht schlimm, weil ich konnte dann eigentlich fast gesund aufhören, also ohne irgendwelche körperliche Defizite und habe dann relativ schnell so ein Gefühl bekommen, okay, was willst du machen, Torwarttrainer, ja, hab Bock, eigentlich schon und dann kam der Kontakt mit Michael Rechner, damaligen Trainer hier aus Hoffenheim, Torwarttrainer zustande, jetzt Bayern München und der hat mir so ein bisschen die Tür geöffnet mit einer Hospitation zum Reinschnuppern und dann ging es relativ schnell, ja.
Also war dir damals schon klar, Torwarttrainer? Die Jungs, mit denen ich gearbeitet habe, scheint mir ein cooler Job zu sein. Bis weiter dran am Fußball. Muss vielleicht nicht zurück zur SAP oder was weiß ich, solche Gedanken irgendwie dir durch den Kopf gehen lassen. War dir das früh klar oder kam das erst da im letzten Braunschweiger-Jahr? Ne? Rüdi hat gemeint, er hat sich schon als Spieler jede Trainingseinheit irgendwie aufgeschrieben, was war gut oder schlecht. War das bei dir auch so oder dass du dir von den Torwarttrainern irgendwie Übungen aufgeschrieben hast oder was war gut, was schlecht, was würde ich anders machen?
Ja, also im Endeffekt war es bei mir so, während meiner aktiven Zeit habe ich mich eigentlich mit dem Torwartspiel wenig befasst. Also ich habe immer einen Torwarttrainer vertraut, zu meinen Fähigkeiten, auch mal klar meine Meinung gesagt, was ich brauche, dann nochmal mit Abläufen oder auch mal Trainingseinheiten. Aber ich habe mich mit dem Torwartspiel sehr wenig befasst. Also ich war immer sehr bei mir.
Hast du es so richtig erst nach deiner Karriere kapiert?
Wie es funktioniert?
Ja.
In der Theorie ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Also was Methodik betrifft, Torwartspiel, gut, das andere drumherum mit Trainingssteuerung und Trainingsplanung ist ja nochmal was anderes. Aber was das Torwartspiel betrifft, mit den ganzen Techniken, mit Distanzen, Abläufen und so, das war mir nicht bewusst. Und da waren meine Torwarttrainer auch anders gepolt, ja, zu meiner aktiven Zeit. Wie ich dann hier in Hoffenheim im NLZ ja, mit dem Top-Torwarttrainer Michael Rechner, da war noch Steffen Krebs da, jetzt beim VfB Stuttgart Torwarttrainer ist, Fabian Otte ist bei Tottenham mittlerweile, Dennis Neudamm in Nürnberg. Also hier hast du natürlich dann nochmal einen ganz anderen Input bekommen. Mhm. Aber damals war mir das überhaupt nicht bewusst und ich habe mich auch gar nicht so damit beschäftigt, weil ich war so mit mir beschäftigt, ja, dass ich funktioniere, mit meinem Körper, mit meinem Spiel und konnte mich da mit anderen Dingen gar nicht so befassen.
Und wann kam das so konkret, ja, das kann ich mir echt vorstellen, erst nach der Hospitation hier oder schon im letzten aktiven Jahr, wo dir klar war, okay, jetzt musst du mal so ein bisschen nachdenken und überlegen, weil ewig wirst du nicht mehr auf dem Platz stehen.
Ja,
also als aktiver Spieler.
Zur aktiven Zeit war mir eigentlich, wollte ich unbedingt noch weiterspielen. Also mir war schon klar, körperlich ging es noch ein, zwei Jahre, auf jeden Fall, so Drittliganiveau. Bei einem guten Club. Ich hätte jetzt nicht alles gemacht, das wollte ich nicht, weil nach Braunschweig wollte ich jetzt nicht zu weit zurück, irgendwie in die Verbandsliga oder Oberliga, das wollte ich nicht. Aber da war mir es auf jeden Fall noch nicht bewusst und es war erst nach der Karriere. Ne? Also wenn alles so mal ein bisschen absackt, wo ich für mich entschieden habe, okay, jetzt kommt kein passender Verein mehr, ich muss mich jetzt so ein bisschen beschäftigen mit Themen, aber erstmal reflektieren, vielleicht mal eine Pause machen. Und dann ging es relativ schnell, so diese Phase danach, nach dem Urlaub, nach der letzten Saison, habe ich dann schon mal geschaut, okay, was war gut, was war schlecht, was hättest du besser machen können, wie sind die Jahre so vergangen, wie war dein Torwartspiel? Und da ging es so ein bisschen los erstmal, okay, warum hast du das nicht gemacht oder warum hast du die Zeit nicht genutzt, ja, oder da mal mehr an deinem Körper gearbeitet. Andere Torhüter, andere Torwarttrainer mal ein bisschen betrachtet dann auch in der Phase. Und dann bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen, okay, ich könnte auch so Torwartcamps machen zum Beispiel. Ne? Ich war jahrelang Profi, habe viel durchgemacht, kann mein Wissen weitergeben und dann war das so erstmal diese Grundidee. Ja, ich mache vielleicht eine Torwartschule auf bei uns in der Region und mache dann meine Lizenzen und so weiter und lasse das parallel laufen. Und so war der Plan, aber ja, der Plan kam dann wieder anders, dass ich ja hier hospitieren durfte, dann Michael, habe alle...
Also hast du da den Michael gefragt, darf ich mal vorbeikommen oder hat er, was weiß ich, vielleicht auch so ein Torwarttrainerpotenzial in dir gesehen, gewusst, Karriere ist jetzt vorbei, ich schlage dir im Petco das mal vor, vielleicht beißt er ja an.
Ja, das war quasi dann im Herbst, da hat er Michael eine Torwarttrainerfortbildung auf Schöneck gegeben, in der Sportschule, das Torwartspiel betrifft und da war ich dann da, aus Interessenshalber habe ich dann zugeschaut und wollte ein bisschen lernen, mitnehmen und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hieß es, okay, ja, Michael hat dann gesagt, ja, ich war so ein bisschen Thema auch so für die U23, für die zweite Mannschaft wieder, Bindeglied, Profis und so, ne, und dann vielleicht Einstieg als Torwarttrainer und ich so, oh, okay, interessant, haben die Funktionäre aber ja nicht verantwortlich, nicht durchgewunken, Alter und so weiter, hat nicht gepasst. Alles gut. Und dann hat er es mir angeboten, komm doch einfach mal vorbei. Ja. Mhm. Und dann bin ich vorbeigekommen, alles angeschaut, war hier zwei, drei Wochen unterwegs in den Jugendmannschaften, durfte dann auch mal mit auf den Platz und so. Ne? In den verschiedenen Bereichen, also nicht bei den Profis, aber von U12 bis U23. Und dann kam irgendwie die Info an Micha, ey, Petko, der stellt Fragen, der hinterfragt, warum machen wir das nicht so, und so weiter. Und dann hieß es, okay, hast du Bock, bei uns die U14, U15, U16 zu machen? Mhm. Als Einstieg. Die Trainerlizenzen noch, Torwarttrainerlizenzen.
Sind es andere Lizenzen oder musstest du auch so Fußballlehrer oder klassische A-Lizenz, B-Lizenz
ja,
machen?
Ja, machst du C, B und dann gibt es jetzt mittlerweile auch UEFA, A, B, genau. Die machst du dann nach und nach. Muss auch immer ein bisschen Zeit dazwischen haben.
Aber rein auf Torwart oder die allgemeine Nummer noch?
Ja, du brauchst immer diese Basis, Mannschaftstrainer, zum Beispiel B, und dann machst du die UEFA B Torwarttrainer-Lizenz, mhm, und dann auf die Lizenz kannst du dann aber auch die Torwarttrainer A-Lizenz machen. Mhm. Also du musst nicht die Team A-Lizenz machen, das nicht. Weil
hast du die aber gemacht?
Die habe ich gemacht. Dann,
ja. Also wie hoch könntest du jetzt eine Cheftrainer sein? Was darfst du trainieren?
Also A-Lizenz habe ich nicht gemacht. Also okay. A-Lizenz, die habe ich nicht gemacht. Okay. Ja. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, durch die neue Regelung kann ich es gar nicht genau sagen, war aber auch nie mein, mhm, Anspruch, irgendwie Oberliga zu trainieren als Cheftrainer, weil ich genau gewusst habe, okay, ich möchte im Torwarttrainerbereich bleiben. Mhm. Habe den Fokus auch da drauf gelegt und alles andere lief so parallel dann. Mhm. Genau, und dann hat es gut geklappt hier. Und dann auch ja, viel mitgenommen hier. Viel auch rumgereist, in der Schweiz gewesen, in Belgrad, viele NLZs angeschaut, so ein bisschen in Deutschland, aber auch europaweit. Und dann einfach für mich.
Das sind da die Vereine, wo man so anfragt: Hey, ich bin Petko, ich war bei Braunschweig, jetzt bin ich hier in der Jugend, nee, von Hoffenheim.
Keine Chance.
Darf ich bei euch mal zwei Tage zuschauen?
Keine
und
Chance.
Und die sagen: Ja, klappt.
Keine Chance. Nee, immer über Michael Rechner, wo er ein Riesennetzwerk, mhm, hat. Und dann klar offiziell angefragt, aber dann schon auch ja, über einen Chef-Torwart-Trainer hier. Da, mhm, gab es dann natürlich viele Möglichkeiten, die habe ich dann wahrgenommen und dann natürlich auch viel ausprobiert, am eigenen Stil auch, ja, mhm, Torwart-Trainer-Stil gefeilt, viel trainiert, viel auf dem Platz gewesen und dann einfach so diese Zeit, diese 3 Jahre hier so ein bisschen auch genutzt, diese Methodik, Torwartspiel kennenzulernen.
Gibt es noch Übungen vom Jürgen Stricker, die du heute auch
machst? Leider nicht. Manchmal werden die gut. Es gibt so im Trainingslager oder wenn es mal so eine Einheit gibt, so eine Schweinehund-Einheit, so ein bisschen abgestufter, aber auch so mit Serien, so die hat man schon drin. Mhm. Aber das, was wir früher gemacht haben, das war ja geisteskrank. Das war, mhm, einfach nur, ja, in die Ermüdung reintrainieren, bis gar nichts mehr geht und dann schauen, wie du nach Hause kommst. Ja, das stimmt. Aber das hat viel gebracht, gerade wenn du auch so diese Gary-Ehrmann-Schule von damals, mhm, siehst. Ja, das hat ja dann trotzdem auch seinen Wert. Und wenn du siehst, welche Torhüter dann auch da aus dieser Schule rauskamen, schadet es manchmal nicht, hart und viel zu trainieren. Ja, und
also der hat ja den Jungs aus 1 Meter den Ball in die Fresse gezimmert.
Genau, ja, genau. Da war nur Vollgas und deshalb.
Mit dem Medizinball.
Ja, bestimmt, bestimmt. Ja, mittlerweile gibt es andere Möglichkeiten, ja, in den Schwerpunkten auch intensiv zu trainieren. Aber ja, da muss jeder auch so seinen Weg finden, ja, was er macht.
Und dann hast du ja die Jugend gemacht, die Torhüter trainiert. Und weiß nicht, eigene Fortschritte erlebt, hast ja selber gesagt, viel ausprobiert am eigenen Stil. Was war da dein Ziel? Also war das vielleicht damals so Jugend mega, kann ich mir vorstellen, so auch nicht so stressig wie vielleicht mit den Profis etc. pp. Mhm. Die hören ja mehr zu im Zweifel, sind lernwilliger und auch noch formbarer. Mhm. Oder hast du gesagt, nee, aktive Bereich irgendwann und irgendwann auch da, wo ich als Aktiver, mhm, gespielt habe, mindestens ist schon so ein Ziel.
Ja, am Anfang war es überhaupt nicht das Ziel. Also am Anfang war ich einfach nur froh, dass ich die Chance hier bekommen habe und vor allem dann auch heimatnah wieder, also nach der Rückkehr aus Braunschweig hier arbeiten zu können. Das war schon mal ja, ein Riesenplus, vor allem wollte ich einfach auch das Torwartspiel erlernen von klein auf, aus einem anderen Blickwinkel, was Methodik betrifft, Trainingsplanung, Steuerung, Scouting, Sichtungstraining, ja, wie ticken U14 Keeper, wie ticken U17 Keeper, welche Entwicklungsschritte sind möglich, wie kannst du die verbessern. Das war so ja, einfach dieses Wissbegierige, wo ich davor nie hatte eigentlich. Mhm. Das kam dann einfach mit der Zeit immer mehr, sodass ich dann einfach auch gemerkt habe, okay, U14 und U15 Keeper braucht das, das und das. U23 Keeper braucht das. Wollte mich da einfach auch ein bisschen breiter aufstellen. was auch diese Torwartkoordination betrifft, Scouting betrifft, vielleicht auch irgendwann mal als Koordinator vielleicht auch mal zu arbeiten in so einem größeren Verein oder als Torwarttrainer. Das war mir einfach in dem Moment viel wichtiger. Ich habe eigentlich immer diese Geduld gehabt, okay, wenn was kommt, höre ich mir das an. Aber dadurch, dass es hier auch gut war, mich wohlgefühlt habe, habe ich hier auch ein Angebot gehabt über einen längerfristigen Vertrag dann für die U17 damals, wo ich mir auch hätte vorstellen können. Und dann kam natürlich das Angebot aus Wiesbaden, aus der zweiten Liga, wo Rüdi mich dann kontaktiert hat. Er hat gesagt, okay, die wollen da was verändern, wäre das eine Option? Da habe ich mir dann natürlich schon Gedanken gemacht, okay.
Wollte ich Rüdi vorher auch nach Groß-Asbach holen?
Genau, das war auch
Thema. Und da hast du aber noch abgesagt.
Da habe ich noch abgesagt, weil da habe ich gesagt, okay, ich bin hier frisch dabei, ich möchte einfach noch meine Scheine machen, ich möchte noch mehr ausprobieren, mehr lernen. Ich brauche da einfach noch Zeit für mich. Da hätte ich es machen können, es wäre auch... Hat auch geklappt, das gehe ich davon aus, aber ich wollte einfach für mich noch einfach noch mehr lernen. Und dann war nach 3 Jahren diese Entscheidung, dann ja, habe ich dann getroffen. Und
woher kanntet ihr euch, Rüdi? Noch als Gegenspieler oder weil ihr halt beide aus der Heilbronner Region kommt und dann läuft man sich in der Laube über den Weg oder?
Genau so. Ja, genau, eher so. So, also als Spieler. Nee, er war immer dann vor meiner Zeit. Mhm. Hat er quasi dann so aufgehört, als ich dann erst als Spätstarter kam. Mhm. Aber immer so ein bisschen verfolgt auch dann. Rüdi hat ja schon auch einen großen Namen bei uns im Kreis und immer mal gesehen, also schon richtig gesagt, auch mal bei der Laube dann, ja, auch mal mit 2, 3 Bier im Kopf oder so. Ja, oder dann auch mal im Schümli getroffen, dann zufällig dann zu der Zeit. Ja. Immer mal verfolgt, auch verfolgt, wie er als aktiver Spieler dann performt hat, aber auch dann als Trainer und so.
Und wie kam er auf dich? Deine Arbeit in Hoffenheim hat er ja wahrscheinlich nicht gesehen. Vielleicht hat er sich informiert.
Ja. Rüdi ist immer informiert, ja. Mhm. Rüdi informiert sich. Von dem her hat er da schon gewusst, dass ich hier bin. Ja, und auch so mit dieser Erfahrung. Ich bin noch jung, habe aber trotzdem jetzt Erfahrung als Einstieg quer Groß-Asbach vielleicht ganz gut. Auch als Backup-Torhüter noch nebenher. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, aktiv möchte ich aufhören. Wenn, dann mache ich was ganz, nicht als Halbes, sondern...
Und dann hat er sich nochmal an dich erinnert.
Dann hat er sich, genau, ja.
Und wieso bist du dann den Schritt gegangen, weg von der Jugend? Wolltest du auch mal sehen, wie ist es mit Profis?
Das auch. Dann hat es dann schon irgendwie gejuckt. Wir waren hier so ein bisschen im Thema drin, okay, was für eine Perspektive habe ich jetzt hier im Verein? Da waren die Stellen nach oben, so was U23 betrifft, U19, wo ich gesagt habe, okay, als nächster Schritt, perspektivisch gesehen, nächsten 5 Jahre, wäre das vielleicht machbar oder so. Ne? Und dann ja, habe ich so nicht diese Perspektive bekommen. Dann hieß es, okay, untere Bereich, ja, U17, was ja auch gut ist, hätte ich auch dann auch gemacht. Aber was ja 5 Jahre später ist, können wir dir nicht sagen oder was ja auch normal ist. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich in die zweite Liga. War auch vorbereitet, auch vom Kopf her und alles von der Struktur war alles okay. Habe mich da auch gefreut drauf. Wusste aber, okay, wenn irgendwas verrutscht, kann ich auch vielleicht zurückrudern und auch wieder in den LZ gehen, weil ich da auch breit aufgestellt bin.
Mhm. Und wie war das dann als Torwarttrainer eines Zweit-, später dann Drittligisten, aber eben jetzt mit Senioren zu arbeiten? Die kann man wahrscheinlich anders besser machen als so ein Jugendtorhüter. Oder muss das anders angehen oder täusche ich mich da?
Ja, im Endeffekt zählt ja dann schon, klar, die Entwicklungsschritte sind ja auch da gegeben, dass du die Torhüter besser machst. Aber im Endeffekt geht es ja dann trotzdem um Leistung zu zeigen, am Spieltag fit zu sein und performen zu können. Ich glaube, das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt oder dieser Unterschied, dass du einfach so trainiert hast, dass du am Wettkampftag voll da warst. Ja, das kannte ich auch noch aus meiner Zeit. Deshalb ist mir das auch ein bisschen einfacher gefallen, dieser Einstieg. Also es war jetzt kein großes Problem, dann Profi-Torhüter zu trainieren, weil ich im Endeffekt auch hier vom 1:1 Training bis 9 Torhüter im Elite-Schultraining trainiert habe. Über mehrere Jahre war das kein Problem.
Und dann hast du aber da in der zweiten Liga trotzdem vielleicht mit Keepern zu tun gehabt, die gewisse Erfahrung, Renommee, vielleicht Nationalmannschaft gespielt haben. Geht man das anders an? Spricht man die anders an? Hören die mehr auf einen oder hören so 15-, 16-Jährige mehr auf einen?
Ja.
Fragen die Kids mehr oder so ein gestandener?
Ja, die Jüngeren, 14, 15, die fragen jetzt auch nicht so viel. Die sind im Alter, wo sie dann auch sagen, okay, ja, super und ja, mach mal und ja, passt alles und wie geht's dir? Und jeden Tag, okay, ja, alles bestens. Also das ist eigentlich wie mit den Kindern zu Hause, das jetzt, da macht es keinen Unterschied. Aber du siehst einfach klar, diese Entwicklungsschritte siehst du da mehr, weil du auch spezifischer trainierst dann auch in den Techniken, in den Wiederholungen, Trainingszeit auch, ja, viel mehr Trainingszeit auch eigentlich zur Verfügung hast, wie so ein Profi-Torhüter, also Nettozeit auf dem Platz. Von dem her war es dann nochmal ein Unterschied, aber im Endeffekt musst du ja in die Köpfe reinkommen. Das sind alles Menschen, sind klar Leistungssportler, sind Profis. Ja, und ob es dann ein Junger ist, wo Stärken, Schwächen hat in allen Bereichen oder ein Erfahrener. Zum Beispiel Heinz Lindner kam aus der Arbeitslosigkeit, ja, hatte keinen Verein, ihn wieder quasi spielfit zu bekommen.
Ne?
Genau, Heinz Lindner, genau. Ihn wieder spielfit zu bekommen, in die Abläufe reinzubekommen, hat natürlich seine Muster schon drin. Ja, da geht es dann mehr um Abläufe, um Automatismen dann. Hat es dann auch funktioniert. Und es war auch so ein Zeichen für mich, okay, ein gutes Gefühl, weil er hat dann auch in der zweiten Liga eine gute Saison gespielt, ist dann ja auch dann zum FC Basel gewechselt, wieder in der Nationalmannschaft hat er auch wieder gespielt. Also ich habe dann auch für mich gemerkt, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlecht und es kann auch mit erfahrenen Keepern funktionieren, weil du auch so in diese Köpfe reinkommst und auch so ein Gefühl hast, okay, was brauchen die jetzt? Was brauchen sie in der Analyse? Was brauchen sie im Training? Was brauchen sie in der Gegneranalyse oder in der Nachbereitung, ja, was brauchen Sie an Training?
Spürst du das mehr oder fragst du auch konkret nach?
Ja, man spürt das schon, aber natürlich nimmst du auch die Torhüter mit ins Boot, ja, hinterfragst natürlich und jetzt mittlerweile auch mit der Belastungssteuerung, mit den ganzen Daten, wo du zur Verfügung hast, ist auch ein Tick einfacher, aber ich glaube, da geht es schon noch um Menschen einfach und ich glaube, dieses Gefühl zu entwickeln, okay, in diese Köpfe reinzukommen, zu wissen, okay, was braucht derjenige in dem Moment auch oder auf lange Sicht. Ich glaube, das ist schon wichtig, das zu können.
Dann wurde Rüdi in Wiesbaden entlassen. Du durftest aber bleiben, der neue Trainer wollte auch dich weiter als Torwarttrainer. Wie ist das, wenn man fährt, der Cheftrainer muss gehen, fängt dann auch im eigenen Kopf an, in der Regel wird dann gern mal komplette Trainerstaff ausgetauscht oder hat man da im Hinterkopf? Aber der Torwarttrainer eigentlich nicht so. Wie läuft sowas ab? Wie schnell hast du signalisiert bekommen? Gerne weiter mit dir oder was heißt gerne weiter mit dir? Du hast Vertrag, dich beurlauben wir nicht. Also morgen wieder 10.30 Uhr Trainingsplatz.
Ja, war natürlich auch so die erste Erfahrung für mich, so eine Trainerentlassung im Profibereich, so quasi als Staff-Mitglied, als Trainerteammitglied. War natürlich, weil es Rüdi war, ihm das Ganze auch so ein bisschen zu verdanken hatte, ja, diesen Einstieg, ja, zweite Liga und auch bei ihm zu arbeiten. War dann natürlich schon eine sehr emotionale Geschichte und wo du denkst, okay, wow, sowas brauchst du nicht so häufig, aber was natürlich auch gang und gäbe ist im Profibereich. Das hat mich dann schon auch getroffen, glaube ich, weil wir uns auch natürlich kannten und ich auch, so auch tagtäglich mitbekommen habe, wie er arbeitet, wie er da dabei ist mit seinem Engagement, mit der Professionalität, mit seiner Struktur und nach allem schauen wollte und einfach ein guter Trainer war und ich da viel mitgenommen habe. Habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist dann trotzdem nicht immer so einfach, ja, im Profibereich, aber ich wusste, klar, auch als Spieler hast du dann mal einen Trainerwechsel gehabt, was einfach auch dazugehört. Aber trotzdem war es jetzt so, dass es traurig war schon, aber der Schalter dann relativ schnell wieder umgeschlagen ist. Und ja, stand dann auch gar nicht zur Debatte, dass dann irgendwie neuer Staff kommt, sondern dann war relativ klar, dass dann Markus Kaczynski kommt und alles erstmal so belässt, sich alles anschauen möchte und dann vielleicht irgendwo dann optimieren möchte.
Mhm. Dann warst du insgesamt 5 Jahre in Wiesbaden?
6 Jahre.
6 Jahre. Mhm. Und hast irgendwann letzte Saison auch wieder selber entschieden, die Reise muss weitergehen. Warum?
Genau, ja, ich bin nach 6 Jahren irgendwann an einen Punkt getroffen, wo ich dann einfach auch so meine persönliche Entwicklung so ein bisschen in den Vordergrund gestellt habe. Klar, du bist dann Anfangszeit, bist du dann hin, also bin nach Wiesbaden, zweite Liga, du hast ein bisschen was entwickelt, du hast die Torwartabteilung so ein bisschen auf diese Struktur, Philosophie, hast daran gearbeitet, hast was entwickelt. Sportlich war es immer so eine Achterbahn, ja, zweite, dritte Liga, was ja trotzdem immer ambitioniert ist, was auch gut ist. Aber wenn ich mich dann nach dem Abstiegsjahr schon auch so ein bisschen mit dem Kopf befasst habe, okay, ja, ist es das, was du ständig möchtest, ne? Mhm. Dieses Auf und Ab, wie kann ich mich selber auch weiterentwickeln, persönlich entwickeln, wie können wir uns...
Wie kriegt man das hin, während man im Vertrag ist und die Saison ist die Saison, hospitieren ist da wahrscheinlich schwieriger als in deiner Anfangszeit.
Ja.
Wie entwickelt man sich da selber weiter?
Ja, man hat natürlich schon auch so übers Jahr hin so seine Checklisten, ne, und sagt, okay, ja, wo steht man jetzt, wo will man hin, wie ist die Entwicklung, deine eigene Entwicklung, ja, wie kannst du vorankommen, wie kannst du noch, vielleicht auch noch besser werden, was gibt der Verein dir, was kannst du geben, was gibt die Infrastruktur her, was gibt die ganzen Möglichkeiten zu arbeiten, was Datenanalyse betrifft, Software etc., ne? Was willst du eigentlich? Und da habe ich einfach für mich entschieden, okay, ich bin an einem Standpunkt, wo es für mich jetzt irgendwie nicht weitergeht, ja, von meiner Arbeitsweise her, ne? Also ich kann die Torhüter weiter trainieren. Es ist eigentlich alles vorbereitet, was Schwerpunkte betrifft, Trainingssteuerung. Die Torhüter sind auf einem guten Level, wo ich sage, okay, aber wie geht's weiter? Ne? Wie kann ich den nächsten Schritt machen oder wie kann ich meine Torhüter besser machen? Und da habe ich einfach dann eben nach dem 5. Jahr so ein bisschen angefangen, okay, ich mache mir mal Gedanken, weil der Vertrag läuft aus, willst du dem Verein auch rechtzeitig Bescheid geben? Und da habe ich einfach für mich entschieden, dann zu sagen, okay, ich möchte einfach eine neue Herausforderung annehmen. Wann die kommt, war noch unklar, weil ich hatte keinen neuen Club. Aber mir war es relativ früh dann klar, zum März hin zu sagen, okay, ich will da mit offenen Karten sprechen und sagen, okay, ich verlängere meinen Vertrag nicht, weil ich einfach was Neues brauche, auch für mich mal, ob es dann irgendwie eine Fortbildung ist, eine neue Lizenz oder sonstiges oder ein neuer Club. Das habe ich mir einfach offen gelassen. Mhm.
Und du hättest auch in der Saison nichts gemacht, dich ein bisschen um euer Gasthaus, Hotel gekümmert, paar Lizenzen und Hospitation und damit wäre es auch völlig fein gewesen. Wie sehr hast du mit Anfragen gerechnet?
Ja, ich muss schon ehrlich sein, also ich habe natürlich bewusst die Entscheidung getroffen.
Und hattest du inzwischen auch vielleicht so ansatzweise so ein Netzwerk wie Michael Rechner, der ja damals die Hospitation irgendwie ermöglicht hat, die du nicht dir organisiert hättest können?
Ja, man hat natürlich sich schon ein Netzwerk erarbeitet, ja, dass viele über deine Arbeit sprechen. Trotzdem war ich jetzt in Wiesbaden, jetzt nicht gegen Wiesbaden, das ist trotzdem ein kleinerer Club in Fußball-Deutschland, jetzt nicht in den Top 2 Ligen eigentlich lang unterwegs. Ja, deswegen bist du so ein bisschen auch so ein bisschen hinten dran. Aber viele, die wohl natürlich dann ins Detail schauen, die schauen dann, okay, ja, wie arbeitet ein Petko?
Also merken die dann, okay, der hat einen arbeitslosen ehemaligen österreichischen Nationalkeeper wieder ins Tor der Nationalmannschaft gebracht und in die erste Schweizer Liga und international spielen mit Basel wahrscheinlich.
Ja, das ist das Schöne am Fußball, dass die Welt ja auch klein ist, ja, und die Torhüter, wo dann auch da waren oder dann auch zu anderen Vereinen wechseln, dann vielleicht auch sagen, okay, ja, der Petko hat es ganz ordentlich gemacht oder ey, geile Analyse oder geiles Torwarttraining und das hat mich besser gemacht, was ja immer so auch dieses Ziel ist als Torwarttrainer. Und ja, von dem her war es ja relativ, wie soll ich sagen, Faden ein bisschen verloren.
Weil die Frage war, hast du mit Anfragen gerechnet? Als du, ne, du hast ja gesagt, du hattest keinen neuen Club, aber im März hast du da mit offenen Karten gespielt, hast gesagt, Ende Juni bin ich hier weg, guckt euch nach einem Nachfolger um. Ja. Hast du zu dem Zeitpunkt damit gerechnet, hey, wird schon was reinkommen, ob das dann interessant ist oder nochmal eine andere Sache? Oder hast du gesagt, hey, wenn nichts reinkommt, dann erzähle ich vielleicht mal irgendwann ab September nach dem Familienurlaub so. genau. was ich mir vorstellen könnte.
Ja, also ich war mit beidem eine Fein. Also wenn was Passendes gekommen wäre, hätte ich es mir angehört. Ganz klar, gerade irgendwas Regionales oder Süddeutschland, Mitteldeutschland. Ich wollte jetzt nicht ins Ausland oder irgendwas Exotisches machen, was vielleicht irgendwann mal kommt. Ja, das ist möglich. Aber ich wollte eigentlich jetzt auch einfach wieder zurück zur Homebase. Deswegen wäre ich auch fein gewesen, wenn wenn jetzt ein bisschen Leerlauf gewesen wäre, hätte ich genug.
Wärst du auch in die dritte Liga gegangen zum Beispiel? Oder war schon klar, jetzt zweite Liga war ich schon mal, hat Spaß gemacht. Ich will gucken, ob es für die erste auch reicht, ob ich auch die Grenze wieder nach oben schieben kann.
Ja, dadurch, dass ich dritte Liga auch schon gemacht habe, glaube, dann hätte ich Wiesbaden nicht verlassen müssen, sondern hätte ich da weitergemacht. Mhm. Also schon auch darauf gehofft, dass irgendwann mal was Größeres kommt, ganz klar. Aber wenn jetzt nichts gekommen wäre, also hätte ich jetzt auch kein Problem gehabt, irgendwie ein bisschen Pause zu machen oder dann einfach mich weiterzubilden, fortzubilden, was anderes anzuschauen, andere Themenfelder reinzuschnuppern oder auch einfach mal Urlaub zu machen mit der Familie. Mhm. Ja, aber ja, meistens kommt es dann anders im Fußball. Dann ist es über Nacht oder ist es ein Tagesgeschäft oder mittlerweile fast schon ein Halbtagesgeschäft, kann man schon sagen. Dann kommen immer irgendwelche Anfragen rein und aufgrund des Kicker-Berichts, wo ja dann mein Abgang drin stand mit Petkovic sucht eine neue Herausforderung, kamen dann schon ein paar Anfragen rein.
Was uns auch zeigt, der Kicker wird in Fußball-Deutschland noch gelesen.
Der wird noch gelesen, ich weiß nicht, in Papierform, also wahrscheinlich eher in digitaler Form, aber er wird noch gelesen und ja, ich weiß nicht, ob es an dem lag, aber dann ja im Anschluss kamen dann natürlich ein paar Anfragen rein und dann überlegst du natürlich, machst du das, machst du nicht. War einiges dabei, wo ich gesagt habe, mache ich nicht, weil es einfach dann sportlich nicht gepasst hat oder dann auch zu weit weg war, wo ich sage, okay, möchte ich gar nicht machen. Und dann kam die Anfrage von hier.
Mhm. Und wie war es? Hier war es klar, der Torwarttrainer will sich auch verändern, auch den Verein verlassen und Hoffenheim sucht halt jemanden Neuen. Torwart in Hoffenheim ist allerdings die aktuelle deutsche Nummer 1, die da bestimmt auch mit einbezogen wird, dann in den Entscheidungs- und Auswahlprozess. Wie lief das ab und wie sehr reizt es dann, so den deutschen Nationaltorwart unter seine Fittiche zu bekommen mit einer WM ein Jahr später? Also oder war das gar nicht so bewusst?
Ja, natürlich macht man, wenn die Anfrage kommt, dann weiß man in der Regel schon auch gleich, wen man eigentlich trainieren könnte oder dann trainieren kann. Es ging eigentlich so los, dass der ehemalige Torwarttrainer, der Alex Stolz, für sich entschieden hat, aufzuhören hier und quasi auch so eine Kandidatenliste erstellt hat. Olli auch übrigens, was die Torwarttrainerbesetzung betrifft.
Standst du auf beiden Zetteln?
Ich stand auf beiden Zetteln. Mhm. Ich glaube, dass Alex Stolz dann schon auch mit Olli drüber gesprochen hat vorher und mich dann auch mit reingenommen hat. Von dem her war das so ein bisschen ein Opener. Aber dann fing es erst an mit den ganzen Gesprächen. Mhm. Ja, dann ging es natürlich los. Hast du in so einem Verein hier natürlich viele verantwortliche sportliche Leiter, Geschäftsführung.
War da der neue Cheftrainer auch schon da?
Ja, Chris Ilzer war auch schon da. Genau, natürlich da auch einen Call gehabt, dann in der Urlaubszeit mit Olli langes Telefonat gehabt. Ja, und dann wurde alles so ein bisschen zusammengesteckt. Hier nochmal ein Treffen gehabt mit Andi Schicker, mit der Geschäftsführung, technischer Leiter, viele Gespräche geführt. Ja, und dann sind wir einfach auf diesen gemeinsamen Nenner gekommen. Aber es war dann relativ einfach, weil ich habe direkt Bock gehabt drauf, weil jetzt nicht nur, weil es sportlich eine deutliche Verbesserung ist zu Wiesbaden, auch aufgrund der Liga, auch Größe des Clubs, aber auch natürlich dann auch Olli trainieren zu können, plus nochmal heimatnah das Ganze direkt quasi vor der Haustür machen zu können, was natürlich schon auch wie so ein kleiner Jackpot, wo ich gesagt habe, okay, das sollst du schon nochmal genauer hinhören.
Mhm. Und was kann Olli in seinem Torwartspiel, wo du denkst, ach, das hätte ich damals auch gerne drauf gehabt. Erkennt man da dann so einen krassen Unterschied zwischen einem guten Profi-Torwart und dann nochmal einem Nationaltorwart?
Ja, ist, glaube ich, kein Vergleich. Also wenn ich mich mit Olli vergleichen würde, ist das schon sehr krass, weil Olli ja schon auch so ein einfacher Musterprofi ist, ein Vollprofi.
Der hat wahrscheinlich sehr früh angefangen, was ich vorher gefragt habe, mit Ernährung, Achtsamkeit, Ruhephasen etc. Der spielt ja, ich glaube, bis auf letzte Saison hat er die letzten 10 Jahre immer 34 Spiele gemacht.
So das ungefähr. Stimmt, ja. Das stimmt. Der hat schon sehr viele Spiele gemacht und vor allem, wie er die Spiele bestritten hat, mit welcher Stabilität auch und welcher Sicherheit, Konstantheit auch. Das ist schon... Schon auch krass zu sehen, wie das möglich ist. Jetzt sehe ich natürlich auch direkt auch schon, okay, welchen Aufwand er dafür betreibt, von morgens bis abends. Und dann wundert es mich auch, aber auch nicht, dass er so performen kann, weil er einfach auch alles abgestimmt ist in seinen Abläufen. Er seine Abläufe braucht, die dann auch abrufen kann für Top-Leistungen und über so einen längeren Zeitraum dann auch so liefern zu können. Also das ist schon höchsten Respekt. Und deswegen freut es mich ja, dass ich ihn da auch weiterhin begleiten kann und ihn auch da weiterhin auf dem Level halten kann und vielleicht sogar noch ein bisschen besser machen kann.
Ich könnte mir vorstellen, ihr habt da in eurer Olli- und Petko-Kabine irgendwie so Nummer 1 im Sommer 2026 ist das große Ziel.
Ja, das stimmt, aber das kann ich nur indirekt beeinflussen. Im Endeffekt geht es ja dann hier im Club um die Leistung hier, dass er einfach seine Leistung hier zeigt, in der Bundesliga oder im Pokal.
Aber so gehen wir mal davon aus, der macht das jetzt 15 Jahre mit über 60 Spielen pro Jahr, dass er das ähnlich wie du, der wusste, so man kann sich verlassen, wenn ich auf dem Platz stehe, liefere ich eigentlich. Also den soliden Olli Baumann-Standard, so ich glaube, den wird er bringen und dann ist er in der Verlosung auf jeden Fall dabei.
Ich glaube auch. Ich glaube, das haben auch seine Leistungen jetzt in der Vergangenheit einfach dann auch verdient.
Ja. Jetzt die schlechten Länderspiele der Mannschaft. Olli, bester Mann,
er profitiert davon. Genau, so, deswegen, ja. Also klar war die Stimmung vielleicht jetzt nicht immer top bei der Nazio, jetzt im Team, aufgrund des ersten Ergebnisses auch, vielleicht auch aufgrund der Leistung, aber Olli hat da trotzdem auch seine Leistung abrufen können und kommt hier auch mit einer guten Stimmung her und auch mit einem guten Selbstvertrauen her, was ihm natürlich auch dann hier hilft. Er hat es aber auch dann quasi mitgenommen zur Nazio, gute Vorbereitung gehabt, gute Spiele jetzt davor, vor den Länderspielen und so soll es jetzt weitergehen. Und dann glaube ich auch, dass Olli da auch weiterhin dabei ist, ob als 1 oder 2, das wird man dann sehen. Aber ich glaube, wenn er konstant weiterspielt, wird er auf jeden Fall da eine große Rolle spielen.
Gibt es einen Austausch mit den Torwarttrainern bei der Nationalmannschaft dann? Ist ja dann auch neu wäre wahrscheinlich für dich? Oder war das mit dem Österreicher in Wiesbaden auch schon so? Stimmt man sich da ab?
Man stimmt.
Und wer ist da gerade Torwarttrainer?
Genau, damals war es Robert Almer in Österreich. Da haben wir uns natürlich abgestimmt. Da hat auch ein paar Spiele angeschaut bei uns in Wiesbaden. Danach kam ja Michael Spurning dazu. Der ist ja jetzt aktuell noch Torwarttrainer bei Union Berlin. Dem habe ich auch einen sehr guten Austausch. Sind auch befreundet mittlerweile. Kronberg ist gerade aktuell.
Ehemaliger Torwart der TSF Ditzingen.
Stimmt, und langjähriger Torwarttrainer SC Freiburg. Genau, und hatten jetzt noch keinen Kontakt, wollte es jetzt auch im Vorfeld nicht befeuern, sondern jetzt im Nachgang würde ich da mal anrufen.
Und wie unterscheidet sich so eine Trainer-Torhüter-Beziehung, wenn es der Nationaltorwart ist oder normaler Zweit-Drittliga-Torhüter oder ein Jugendspieler? Wie hast du dich verändert? Also wahrscheinlich wurden die Torhüter der anderen Vereine nicht mit einbezogen. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, wenn es um die Auswahl des nächsten Torwarttrainers ging. Hier haben wir ja gehört, wird logischerweise die Nummer 1 der Nationalmannschaft und hier im Club mit involviert dann auch in die Entscheidung. Und er wird zumindest angehört. Und du lässt dich da vielleicht auch nochmal anders auf so einen Torhüter ein, als auf gewöhnliche Torhüter, sag ich mal.
Ja, ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, eine Nummer 1 oder einen langjährigen Kapitän und Spieler oder Torhüter da auch mit einzubeziehen, weil im Endeffekt bist du tagtäglich auch mit der Person auf dem Platz, du tauschst dich aus, egal ob es dann vielleicht auch mal was Privates ist, was Inhaltliches übers Training, Analysen, man ist halt natürlich schon sehr eng beieinander, da braucht man natürlich auch schon eine gute Bindung, auch so ein Verhältnis, so ein Gespür auch, dass man weiß, okay, wie tickt der andere. Ja, das ist bei einem Nationaltorhüter jetzt für mich ja nicht viel anders, weil im Endeffekt kenne ich ihn, ich weiß, was sein Spiel bringt, ich kenne ihn jetzt auch mittlerweile als Mensch gut, er hat mich ja natürlich auch ein bisschen davor damit befasst. So ist es natürlich dann auch einfach eine gute Kommunikation, wo da wichtig ist, guten Austausch. Im Endeffekt muss ich aber auch wissen, was mein Training betrifft oder die Analysen, was ihm gut tut, ja, dass er seine Stärken weiterhin auf die Platte bringt und was die Defizite betrifft, dass man dann natürlich dann auch dran bleibt, auch optimiert im besten Fall.
Welche Optimierung hättest du am Ende der Saison fest in Olli Baumann implementiert? Was würdest du da gern am ehesten optimiert sehen?
Also optimieren zur Vergangenheit oder zur letzten Saison oder in seinem Spiel? Wie meinst du das?
Ja, beides. Ja, aber am ehesten zu seinem Spiel, also ne, ich habe mich gerade gefragt, so, woran erkennt man bei einem Nationaltorhüter, dass man besser gemacht hat?
Ja, ich glaube, wenn ein Nationaltorhüter konstant seine Leistung bringt, glaube ich, auf dem Punkt da ist, glaube ich, auch im Wettkampf funktioniert und sich das auch im Training erarbeitet, ist es, glaube ich, einfach ein geringes Fehlerspiel. Was Olli auch immer ausgezeichnet hat, dass er sehr stabil ist, was das Fehlerspiel betrifft oder auch die Beteiligung an Toren, ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo einfach wichtig ist, generell im Torwartspiel wichtig ist. Ich glaube, auch für Ollis Spiel, ja, dass er einfach seine Abläufe hat, ja, und die dann auch im Spiel dann umsetzen kann.
Und vorher hast du auch mal gekommen, zum Ende, bevor es zu Entweder-Oder kommt. Vorher hast du Gary Ehrmann erwähnt. Das ist vielleicht so der Torwarttrainer in Deutschland, der zumindest die meisten so prominenten Torhüternamen in den Profibereich gebracht hat, durch Methoden, die auch Jürgen Stricker gut findet. Hast du so eine Vision von dir als Torwarttrainer? Also ich glaube, der hat, weiß nicht, eine Hand auf jeden Fall voll, vielleicht auch sogar zwei Hand voll Bundesliga-Torhüter produziert. Ich weiß gar nicht, Kevin Trapp, Weidenfeller, Tim Wiese, Tobias Sippel und dann fallen mir wahrscheinlich fünf andere nicht ein. Ja. Gibt es so eine Vision von dir oder willst du irgendwann mal Torwarttrainer einer Nationalmannschaft sein oder bis zur Rente dich in der Bundesliga etablieren und so die letzten zwei Jahre nochmal Major League Soccer in den USA. Ja, genau. Ja. Was soll man über dich als Torwarttrainer mal sagen und was soll der Kicker irgendwann nochmal über dich
sagen? Der Kicker ist dann gar nicht mehr so wichtig, glaube ich, aber natürlich immer gut, wenn du gute Schlagzeilen bekommst. Ich glaube, es ist so ein bisschen auch philosophieabhängig, was der Verein möchte. Ich glaube, zu der Zeit von Gary Ehrmann war es auch, glaube ich, wichtig, die jungen Torhüter zu pushen, rauszubringen, dann auch zu verkaufen und die auch dann quasi an diese Leistungsgrenze zu trainieren, ja, dass sie dann auch gut sind.
Hättest du gerne mal bei ihm eine Saison trainiert?
Oh, ich hätte es, glaube ich, damals, ich glaube, mit Jürgen war es ähnlich, glaube ich, kein großer Unterschied, also da bist du auch links und rechts einfach die Abräumer gemacht, bis nichts mehr ging, bis du einfach noch das Traubenzucker gefunden hast hier neben dem Pfosten. Was meine Arbeit betrifft oder meine Ziele, klar willst du einfach ein Bessermacher sein. Ja, du willst Torhüter entwickeln. Das ist einfach immer diese Priorität, wo du hast, also diesen Aufwand, wo du betreibst mit den Torhütern zusammen, die zu entwickeln, besser zu machen. Egal, ob sie dann hinten dran sind, ja, als junger Torhüter, als Nummer 2, als Backup-Torhüter oder als 1, spielt da keine Rolle, jeden individuell auch zu sehen. Und dann geht es einfach auch um diese technisch-taktischen, athletischen Komponenten, Bereich mit der Psyche, mit der Kommunikation. Einfach auch gute Torhüter zu trainieren, dass man einfach dann auch sieht, okay, hier ist eine Philosophie, hier ist ein Konzept dahinter, die Techniken greifen auch, ja, dass die Jungs einfach am Wettkampf vielleicht ja, zurückgerudert, was meinen Werdegang betrifft, für den richtigen Moment, für den Moment, egal ob das dann Bundesligaspiel ist, für jede Woche, also jedes Wochenende, oder für den richtigen Moment, quasi als zweiter Torhüter dann, wenn er gebraucht ist, da zu sein. Ja, das ist einfach so mein Herangehensweise, jeden mitzunehmen, jeden zu verbessern für den richtigen Moment.
Und Olli Baumann zu Nummer 1 bei den nächsten Werten zu machen?
Habe ich nichts dagegen und dafür arbeiten
wir. Dann würdest du rüberfliegen, auch ein paar Spiele live gucken? Oder?
Ich habe noch nichts geplant für nächstes Jahr. Mhm. Ja, in der Pause, von dem her würde ich das gerne in Anspruch nehmen. Also sage ich mal jetzt, so also spontan, haben wir jetzt aber auch noch nicht so die Gedanken gemacht, weil ich jetzt schon auch jetzt noch hier im Jetzt bin und einfach so auf diese tägliche Arbeit mich konzentriere, dass einfach dann von Spiel zu Spiel, dass wir da performen können und alles Weitere hat dann Olli auch in der Hand. Ja, und da lasse ich mich dann auf jeden Fall auch überraschen. Ne?
Dann kommen wir zu Entweder-Oder und dann sind wir durch und du darfst den Feierabend danach, hoffe ich, oder musst du hier noch irgendwelche...
Ja, kurz noch am Laptop. Noch am Laptop.
Dorfleben in Sternfels oder Stadtleben in Braunschweig?
Beides gut. So schwer. Beides für die Zeit überragend gewesen.
Spätzle mit Soße und Zwiebelrostbraten oder den Stadionsnack Currywurst Pommes?
Spätzle mit Soße, Rostbraten, ganz klar.
Grüß Gott oder Moin Moin?
Grüß Gott.
Heilbronner Stimme oder Kicker?
Kicker.
Sinsheim oder Sandhausen?
Sinsheim.
Pension Krone ausgebucht oder Stadion ausverkauft?
Boah. Stadion ist nicht ausverkauft aktuell. Ja, dann eher Pension ausgebucht, leider. Oder auch nicht.
Aufstieg feiern oder Pokalsieg feiern?
Aufstieg feiern, klar.
Stammtorwart in Liga 3 oder Ersatztorwart in Liga 1?
Stammtorwart in Liga 3.
5 Spiele in der Bundesliga oder 100 Spiele in der dritten Liga?
100 Spiele in der dritten Liga.
Lieber ein 1-0 mit wenig zu tun oder ein 4-3 mit 10 Glanzparaden?
1-0 und wenig zu tun.
Elfmeter halten oder per Abschlag eine Torvorlage geben?
Elfmeter halten.
Olli Kahn oder Manuel Neuer?
Manuel Neuer.
Flugparade in den Winkel oder mutiges Rauslaufen und einen Konter abfangen?
Flugparade in den Winkel.
Führungsspiele in der Kabine oder Ruhepol im Hintergrund?
Ruhepol im Hintergrund.
Trainingsweltmeister oder Spieltagsmentalitätstier?
Spieltagsmentalitätstier, ja.
Fausten oder Festhalten?
Festhalten, Fausten ist schwer, eher lenken, ja.
Flutlichtspiel am Freitagabend oder sonntags 13:30
Uhr? Flutlichtspiele, sonntags braucht der Mensch.
Taktiktafel oder Spielform?
Spielform, ganz klar.
Straftraining oder Vier-Augen-Gespräch?
Vier-Augen-Gespräch.
Jogi Löw oder Hansi Flick?
Hansi Flick.
Weite Abwürfe oder flacher Spielaufbau?
Flacher Spielaufbau.
Training mit Kindern oder mit Profis?
Training mit Kindern, ja.
Was hält man lieber, harten Torschuss vom Profi oder Schusselkick vom Kreisligastürmer?
Ja, vom Profi natürlich.
Eine Stunde Videos analysieren oder eine Stunde Torschusstraining?
Torschusstraining.
Strafraumbeherrscher oder Reflexmonster auf der Linie?
Reflexmonster auf der Linie.
Harter oder verständnisvoller Trainer?
Beides, aber eher hart.
Lieber Derby gewinnen oder lieber den Tabellenführer schlagen?
Derby, immer wichtiger.
Petko oder Marjan?
Petko.
Jugend fördern oder fertige Profis verbessern?
Beides super.
Ganz Parade für die Galerie oder unauffällig alles wegfangen?
Unauffällig alles wegfangen.
Englische Woche mit all 3 Tagen ein Spiel oder normale Woche?
Englische Woche immer geil.
Ausrutscher auf nassem Rasen oder Patzer durch Sonne im Auge? Welcher Torwart-Albtraum wäre der weniger schlimme?
Ausrutschen, nasser Rasen. Sonne sieht nicht jeder, ja, ob die da ist oder nicht.
Jürgen Klopp oder Pep Guardiola, unter wem hättest du lieber trainiert?
Beides gut. Ich glaube, Jürgen Klopp, emotionaler.
Lieber in 10 Jahren als Aufstiegsheld in Braunschweig in Erinnerung bleiben oder als Torwarttrainer des deutschen Nationalkeepers?
Torwarttrainer des Nationalkeepers.
WM 26 gewinnen als Torwarttrainer oder Champions League Quali mit Hoffenheim erreichen?
Champions League mit Hoffenheim erreichen, ja.
90 Minuten Regen oder 90 Minuten Hitze?
Hitze, immer.
Fangesänge oder Taktikanweisungen vom Coach hören?
Fangesänge, meistens schöner.
Immer gewinnen, aber schlecht spielen oder toll spielen, aber oft verlieren? Also die VfR-Saison.
Immer, also wenn du immer sagst, schlecht spielen und gewinnen.
Mit 46 noch topfit oder demnächst auch mal ein bisschen Bierbauch?
Ja, eher topfit, also Bierbauch ist noch nicht da, kommt vielleicht noch.
Langer Podcast oder kurzes Sky-Interview?
Langer Podcast, klar. Viel mehr Spaß.
Wenn du auswählen müsstest, Trainerkarriere wie Tapalovic, der ewige Torwarttrainer, oder doch mal Cheftrainer?
Ja, dann eher wie Tapalovic.
Marian der Spieler oder Marian der Trainer? Sandro Wagner hat ja gesagt, er ist überzeugt davon, ein besserer Trainer zu werden, als er ein Spieler war.
Ja, besserer Trainer, muss ich leider zugestehen.
Und dann hätten wir es.
Geil.
Vielen Dank. War spannend, hat Spaß gemacht.
Mir
ich werde schauen, wie viele Fehler Olli Baumann diese Saison macht und ob er tatsächlich unsere Nummer 1 ist, und wünsche dir ganz viel Erfolg und ja, dass es so weitergeht. Immer die Grenze ein bisschen weiter nach oben verschieben.
Wer weiß, was noch kommt.
Was noch kommt.
Super. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke dir, Robert.
Sehr gerne. In 12 Jahren sprechen wir uns vielleicht
wieder. Gerne wieder. Dann schauen wir mal, wo wir landen.
Danke. Ciao.
Danke auch. Ciao.